Dieser Podcast wird unterstützt mit Flatterspenden von Thomas Rafe und Kufex, wobei ein besonderer Dank an Thomas Rafe geht. Vielen Dank auch an alle diejenigen, die unseren Amazon Affiliate Button auf fortsetzungfolg.net genutzt haben. Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fortsetzung folgt. Nein, euer MP3-Player ist nicht kaputt. Es ist meine Stimme, wie Alex schon im Vorfeld zutreffend gesagt hat. Ich habe zu viel gesoffen oder zu viel geraucht. Rauchen ist es nicht und trinken ist es eigentlich auch nicht, sondern was auch immer. Der Titel der Sendung heißt diesmal Ärzte sind die besseren Killer. Mit dabei der bereits angesprochene Alex. Hallo Alex.
Ja, einen schönen guten Tag. Meine Stimme ist in Ordnung, aber ich habe mir einen schönen Glenmorangie eingelassen für den Podcast. So einen kleinen
Den 12 Jahre Insider. Alten oder welchen?
Den 12 Jahre alten Nectar Noir.
Nee, das ist nicht Nectar Noir? Nee. Heißt der so?
Doch.
Okay.
Ja, heißt so.
Kannst du nochmal ein Bild posten und wir verlinken
ungern.
Das.
Ungern, wir trinken lieber.
Also, dann der liebe Erik. Hallo Erik.
Ja, gut, das Getränk meiner Wahl ist heute Ingwer Holundertee.
Das Getränk meiner Wahl steht in der anderen Wohnung. Ich habe es leider nicht hier. Ist auch egal, trinke ich später. Und wer sich jetzt fragt, was höre ich eigentlich hier? Ihr hört einen weiteren schönen Fortsetzungsfolgt-Podcast. Der Podcast über Serien und so.
Kurze Wortmeldung meinerseits, wenn ich vielleicht darf.
Natürlich darfst du.
Also ich hatte ja letzte Woche, war ich ein bisschen aggro drauf, dass ich also die ganzen Geschenke und so keinen Wert drauf lege. Also wenn die Hörer mir was Gutes tun wollen, einen leckeren Whisky oder eine gute Zigarre, da bin ich immer gut zu haben. Ich kann auch gerne mal bei Amazon da was in die Wunschliste eintragen. Also, ne, kommen wir ja mal dann.
Vielleicht kann man den Whisky denken. Eigentlich über Amazon bestellen, ja. Und probiert?
Da gibt's alles.
Wahnsinn.
Wenn wir jetzt sowieso gerade ein bisschen abschweifen. Ich lese ja alles über John F. Kennedy und da habe ich gerade gelesen, der hat, da gab es ja damals die Kuba-Krise und der hat ein Handelsembargo verhängt. Und kurz bevor er das gemacht hat, hat er für sich selber eine riesengroße Kiste Zigarren noch besorgt. Und dann hat er erst das Handelsembargo verhängt.
Und du weißt, warum sie erschossen haben? Weil diejenigen, die ja gute kubanische Zigarren gestanden haben, die nicht mehr bekommen haben.
Kubanische Zigarren sind eh überbewertet.
Meinst du?
Mensch, ist so.
Ja, ne, wie gesagt, ich rauche nicht, ich trinke da lieber eher einen kubanischen Rum. Egal, wir schweifen schon wieder ab und das Annemarie ist nicht mehr dabei. Annemarie ist jetzt quasi beim High-Alarm im Müggelsee versenkt worden, irgend sowas. Hat uns aber pflichtbewusst, wie sie ist, im Vorfeld noch ein paar News gegeben, die wir hier kurzzeitig einfach mal irgendwie abhandeln werden. Zum einen hatte ich im Vorfeld schon was rausgesucht, nämlich wir wollten eigentlich Zero Hour besprechen. Wer sich jetzt sagt, schon mal irgendwie grob was davon gehört, das war nämlich die neue Serie mit Anthony Edwards, den man spätestens dann kennt, wenn man ER geguckt hat. Beziehungsweise ist noch nicht so richtig abgesetzt worden, ist erstmal auf Eis gelegt worden. Mangels Zuspruch nach 3 Episoden hat ABC gesagt, nee, komm, lass mal vielleicht im Sommer, vielleicht auch nie wieder. Dann, das ist nun quasi schon ein bisschen antiquiert sozusagen, wenn ihr das hört, wahrscheinlich hat Veronica Mars, der Film, mittlerweile schon die 5 Millionen erreicht, denn da wird auf Erik, wo, auf welchem Plattform nochmal? Kickstarter, ne?
Ja, irgendwie Kickstarter.
Kickstarter, ich hatte quasi einen Tag vor der Aufnahme gepostet, da waren da gerade mal 20.000 Euro eingelaufen, es fing aber auch gerade an und ich dachte mir, naja, 20.000 Euro wird eh nichts. Am nächsten Tag waren es schon die 2 Millionen Anvisierten, jetzt ist dann noch so ein kleiner Gag dabei, wenn es 3 Millionen sind, stirbt auch eine Person in der Handlung nicht. Das heißt also, Veronica Mars, der Film ist quasi in Sack und Tüten, es gibt genügend Publikum. Nicht, dass die 2 Millionen ausreichen werden. Es gibt auch einen Trailer. Wir hatten das schon auf Fortsetzung folgt auf dem Facebook-Account gepostet. Der ist ganz lustig. Also für alle Fans, Annemarie, wir hätten jetzt hier ein riesengroßes Juhu, Juhu, Juhu einspielen müssen. So war die Regieanweisung von Annemarie. Ich habe es leider nicht gemacht. Was soll's? Dann, was Annemarie sehr freut.
Ich erstmal kurz übernehmen, dass ich deine Stimme wieder
fangen kann. Nee, warte mal, ich mach's so, weil sonst. Okay. Das, was Annemarie sehr freut und uns eigentlich nur, naja, so peripher tangiert, sagen wir es mal ganz vornehm, ist, dass nun mittlerweile die Patchwork-Family abgesetzt worden ist, mangels Erfolglosigkeit. Aber wie gesagt, wie hat Annemarie geschrieben, Erfolg lässt sich nicht skripten. So war. Na, wie auch immer. Also wie gesagt, das ist natürlich vorhersehbar gewesen. Dann Dallas, die zweite Staffel, ist wohl jetzt irgendwie von RTL zu Super RTL weitergereicht worden. Ihr seht, so erfolgreich ist das. Ich weiß gar nicht, wie es in Amerika läuft, aber ich denke mal, da läuft's schon besser, weil zumindest kam die zweite Staffel. Dann, das wird Alex wiederum freuen, Sherlock Holmes, die vierte Staffel ist mittlerweile bestätigt worden. Originalkommentar von Anne-Marie, hell yeah. Alex, freust du dich schon drauf?
Puh, ich freue mich wie verrückt da drauf. Ich kann es gar nicht mehr erwarten, bis sie kommt.
Ein bisschen, es muss ein bisschen authentischer noch rüberkommen. Ja, wie auch immer.
Yippie.
Dann quasi letzte News von mir, mehr habe ich dann auch nicht mehr, wird wahrscheinlich auch nicht kommen, beziehungsweise Erik hat vielleicht noch eine Kleinigkeit, denn Smash ist in den USA auf den Samstag verschoben worden und Originalzitat von Anne-Marie, quasi 1 Millimeter vor der Absetzung. Kann ich nur bestätigen, ist einfach irgendwie doch nicht mehr ganz das, was es mal war. Erste Staffel, grandios, zweite Staffel, grandioser Mist irgendwie, bis jetzt zumindest. Vielleicht wenden sie sich noch, vielleicht dreht sich noch, ich glaub's nicht. Schauen wir mal. So, Erik, hast du auch noch ein paar News?
Ja, ein paar Sachen habe ich auch noch. Also zum einen hatten wir auch heute zum ersten Mal auch breit herumgefragt bei Facebook und bei Twitter, was so die Medienthemen der unserer ja, Community waren. Darauf gehen wir aber, glaube ich, am Schluss ein, ne? Haben wir es geplant.
Genau.
Deswegen jetzt erstmal nur die News. Zum einen testet RTL wieder mal einen Serienpiloten und entgegen unserer bisherigen Erfahrung hier mit Turbo und Tacho und Transporter ist es diesmal ein bisschen was anderes. Es handelt sich um die Serie Man Trailer, heißt das. Man Trailer auf den Spuren des Verbrechens. Und hier geht es um einen Personenspürhund und Armin Rohde spielt hier die Hauptrolle. Und es geht da um, Zitat, ein außergewöhnliches Mensch-Tier-Gespann. Im Pilotfilm gibt es eine Anschlagsserie auf Mitglieder des Berliner SEK. Die Leiter der Mordkommission Henning Kracht, gespielt von Armin Rohde, verdächtigt seinen Erzfeind, den Berliner Paten Viktor Dohn von Jean-Yves Berthelot gespielt, dessen einziger Sohn vor einem Jahr bei einem SEK-Einsatz ums Leben kam und so weiter und so fort. Die ermitteln dann halt, also quasi in Berlin spielende Serie im CSI-Stil mit Hund hier, wie hieß das früher, K9 oder so?
Ne? Rex oder sowas, das war auch der einzige Kommentar, den ich gelesen hatte dazu, dass das so ein moderner Aufguss von Rex, dem Kommissarhund, wäre. Wir können es ja mal gucken, mal schauen, was bei rauskommt. Ne?
Also selbstverständlich ich mag ja werden wir das
Rohde,
schauen.
Armin Rohde mag ich ja irgendwie, der ist mir irgendwie sympathisch, auch wenn er so ein bisschen ja, lax mittlerweile ist, ich weiß es nicht, aber ist zumindest den Piloten auf alle Fälle mal wert. Dafür sind wir ja da. Ne? Wir sind ja bekannt, wir gucken auch Piloten, die scheiße sind.
Genau, der Pilot läuft am 25. April um 20.15 Uhr natürlich auf eurem Lieblingssender RTL. Die nächste News, Sky, was ja meine Lieblingssendergruppe ist, kann man sagen. Alex, deine bestimmt auch, oder?
Absolut.
Wir sollten langsam mal irgendwie Geld von denen bekommen. Die haben jetzt eine App gestartet zu finden. Also das ist keine iPhone-App oder sowas, das ist eine Facebook-App. Und zwar könnt ihr die finden unter Sky Serienexperten. Einfach mal bei Facebook eingeben. Da könnt ihr quasi so Serien bewerten oder sowas und schauen, was so als nächstes läuft auf Sky. Und das ist ganz nett gemacht. Also man kriegt halt so ein direktes Feedback. Hier ist zum Beispiel, führt gerade House of Cards und da steht halt gleich da, wann das läuft und wann die nächste Episode läuft. Steht jetzt da, ab dem 11.3. läuft es auf Sky Atlantic HD und momentan aktuelle Episode dort ist die Staffel 1, Episode 6. Ist nicht schlecht, wenn man mal wissen möchte, was so gerade aktuell hier im Sky Pay TV läuft. Zum Beispiel auch die Serie Monday Mornings, die besprechen wir heute. Läuft ja auch gerade auf TNT-Serie im Sky-Paket. Und eine meiner Lieblingsserien, Bored to Death, die startet jetzt neu auf Sky Atlantic HD. Ich habe es mir noch nicht angeschaut. Ich weiß nicht, wie es läuft. Walking Dead und so weiter und so fort. Könnt ihr selber schauen. Ich kann ja den Link mal dir schicken. Kannst es mal mit einfügen dann in die Shownotes.
Meine Frage zu Bored to Death, war das nicht irgendwie eigentlich schon eine ältere Serie, die mittlerweile schon gar nicht mehr läuft oder bin ich da irgendwie gerade fehlinformiert?
Also ich bin mir jetzt nicht sicher, bräuchte man jetzt die Annemarie, die wüsste das ja gleich. Ich bin mir nicht sicher, ob die jetzt definitiv abgesetzt ist. Ich weiß nur, da kam halt irgendwie keine neue Staffel erstmal nach in den USA, aber ich fand die schon, halt doch, da gab es irgendwie so einen Abschlussfilm, wenn ich mich recht erinnere, so eine Abschlussepisode. Vielleicht weiß ja der Chat mehr, mal gucken.
Vielleicht also ich muss auch dieses, ich meine, Erik da mal beipflichten, habe auch den Trailer gesehen, glaube ich, dazu und fand das auch sehr, sehr gut.
Vor allem der, wie heißt der, Ted Danson, der da mitspielt. Ja. Da sind solche irrwitzigen Szenen drin, weil das ist so eine totale Kifferkomödie. Die kiffen dann auch immer und der eine Typ mit dem Bart aus Hangover, der Zach Galifianakis, der spielt auch mit und da wisst ihr ja schon, in welche Richtung das dann so geht. Ne?
Bald ist es ja soweit, Erik, ne?
Hangover 3.
Ja. Ich freue mich. Du nicht so? Nee?
Die 2 war nicht besonders. Ich hoffe mal, dass die 3 besser wird.
Na okay, anderes Thema.
Genau das, was für den Kinocast.
Soll ich euch mal sagen, dass wir, also für den geneigten Hörer, Bored to Death eigentlich schon mal besprochen haben, zumindest schon mal angesprochen haben, nämlich in der ersten Season, Episode 6 mit Bored to Empire. Aber vielleicht können wir es ja nochmal schließen, nochmal kurz ansprechen, wenn es wirklich jetzt im Sky anläuft.
Ja, ne, ich bin begeistert davon. Also ich gucke da auch immer nochmal wieder rein, gucke mir irgendeine Folge an und schmeiß mich da weg, wenn hier der Ted Danson wieder mal irgend so ein, kennst du diese Geräte, wo man sich hier so, die Leute, die Asthma haben, das so in Hals sprühen, ne? Da hat so ein Ding und da hat, genau, und der hat da irgendwelches, hat einen Marihuana-Inhalator gebaut, damit er unterwegs sich immer mal quasi was inhalieren kann beim Rumlaufen. Total lustig. Nächste News. Wahrscheinlich haben ja einige den Tatort gesehen mit Til Schweiger. Und ich weiß nicht, ob wir den besprechen oder so. Ich habe erstmal ein anderes Thema. Und zwar, man hat ja ganz kurz am Anfang Wotan Wilke-Möhring gesehen, den ich persönlich für einen der besten deutschen Schauspieler momentan halte. Und der bekommt auch einen eigenen Tatort, habe ich jetzt gelesen. Und zwar auch ein Hamburger Tatort. Deswegen gab es da quasi diese kleine Begegnungsszene. Und der wird dann am 28. April laufen. Und das soll sehr düster werden im Stil eines Film Noir und soll auf psychologische Spannung setzen. Ich hoffe mal, dass das so in die Richtung geht wie Antikörper. Denn da hat ja Wotan Wilke-Möhring, auf den bin ich dort zum ersten Mal aufmerksam geworden. Und das war ja auch so ein sehr düsterer Film. Und war richtig, richtig gut. Und eine habe ich noch, 24, bin ich ja erklärter Fan von der Fernsehserie. Ich habe immer gehofft, dass es da vielleicht mal einen Kinofilm gibt. Heute kam die News auf Cinefacts, dass das wohl doch in weitere Ferne gerückt ist, dieser Kinofilm. Antoine Fuqua, der geplante Regisseur, der ja auch zum Beispiel bei Training Day Regie geführt hat, der gut passen würde für sowas. Der hat erstmal gesagt, dass es wohl erstmal nichts wird, weil zum einen Kiefer Sutherland mit Touch beschäftigt ist, mit der Fernsehserie und er selber, also Antoine Fuqua, hat auch andere Projekte am Start, also ist wohl erstmal auch in nächster Zeit nicht damit zu rechnen, dass dort irgendwas kommt.
Da muss ich dich auch gleich nochmal fragen, Erik, guckst du noch Touch oder auch nicht mehr? Habe ich dich schon mal gefragt? Weiß ich gar nicht genau jetzt. Also läuft ja die zweite Staffel mittlerweile, aber irgendwie so richtig hat es uns ja nicht so richtig gefallen. Ne?
Die ersten 2 Folgen von der zweiten Staffel habe ich schon geguckt.
Achso, also guckst du noch weiter.
Ja, ja.
Kannst du mir nochmal, also auch für den geneigten Hörer, der gesagt hat, oh, ich bin ausgestiegen, sagen grob, worum es dann eigentlich geht bei Touch, so, also in der ersten Staffel, also was so dieses...
Also in aller Kürze, bei Touch ist es so, Kiefer Sutherland hat ein... Ist eigentlich sein Sohn, sein Sohn. Und der ist irgendwie autistisch, der spricht nicht und macht immer mal komische Sachen, geht auf irgendwelche Telegrafenmasten, setzt sich da oben irgendwo hin und schreibt halt immer irgendwelche Zahlen auf. Und der Kiefer Sutherland stellt halt irgendwann fest, dass die Zahlen doch etwas bedeuten und dass das quasi Verknüpfungen sind. Und in jeder Folge wird quasi so ein Zahlenpaar so ein bisschen aufgelöst und der Junge kann halt wirklich so weltweite Verknüpfungen herstellen, dass zum Beispiel, was weiß ich, in Afghanistan irgendein Handy in irgendwelche Hände kommt, womit dann jemand anders in Japan angerufen wird und alles quasi mit dieser Art des Butterfly-Effekts, ja, dass die kleinsten Aktionen großartige oder groß oder weitreichende Reaktionen auswirken können. Und davon handelt die Serie. Und ich finde es eigentlich ziemlich toll gemacht.
Ist jedes Mal... im Prinzip das gleiche Strickmuster oder ist da noch irgendwie ein roter Faden, der quasi durch alle Episoden geht? Also zum Beispiel die Mutter war da so ein bisschen unklar, ob die nur tot war oder nicht, glaube ich, von dem Jungen, wenn ich mich erinnere. Und dann gab es noch diesen Dunkelhäutigen da, wie hieß er nochmal?
Ja, diesen Verschwörungstheoretiker da. Ne?
Ja.
Ja, so ein bisschen roter Faden ist halt noch diese Verschwörungstheorie, die dahinter steckt und dass halt der Junge in irgendeinem, wie bei Fringe war ja die Blonde, die hatten sie ja auch, als sie klein waren, in irgendeiner Anstalt drin, wo sie dann ihre Fähigkeiten geschärft haben oder sowas. Ne? Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Und sowas Ähnliches soll sie mit dem Jungen ja auch gemacht haben. Also da gibt es dann noch so ein anderes Mädchen. Und ja, das. Aber die Storylinie gefällt mir persönlich nicht so sehr. Mir hat es eigentlich eher so gefallen, wie es am Anfang war, so quasi dieser Fall des Tages, wo dann eben irgendwas gezeigt wurde, wie weltweit irgendwelche Verknüpfungen gesponnen wurden.
Na gut, das soll es dann also auch zu den News gewesen sein.
Na, ja, schön, dass du mich auch mal fragst.
Hast du News? Entschuldige bitte.
War bei Stromberg. Nein, ich habe keine News. Aber ich habe Fringe zu Ende geguckt mal endlich. Und ich bin zufrieden.
Ich habe noch nicht mal angefangen mit der letzten Staffel. Bin ich jetzt...
Ja, deswegen sage ich auch noch, ich bin zufrieden.
Das ist sehr gut. Dann kommen wir jetzt aber zu den eigentlichen Serien. Ich habe es am Anfang noch gar nicht gesagt. Worum soll es heute eigentlich im Podcast gehen? Wir haben dererlei 3,5 Serien. Zum einen Monday Morning, eine brandneue Arztserie. Viele werden sich schon freuen drauf. Dann Motive, eine, man könnte sagen, neue Detective-Show. Vielleicht ein weiblicher Mentalist. Wir werden sehen. Und wir haben Borgen... Der skandinavische Geheimtipp, zumindest für einige von uns im Team. Und die halbe Episode, beziehungsweise die halbe Serie ist natürlich, wir müssen, die ganze Presse, selbst im Spiegel steht ein kompletter Artikel über Til Schweiger und den neuen Tatort drin. Das heißt, wir lassen uns es nicht nehmen, auch diesen nochmal kurz anzusprechen. Ich habe waghalsig mindestens 10 Minuten gesehen. Die beiden anderen, Alex und Erik, haben bis zum bitteren Ende geschaut, was jetzt keinerlei Wertung in keinerster Weise ist. Dann würde ich sagen, fangen wir mit der ersten Serie an. Und das ist Monday Mornings. Und die wird uns Alex zumindest erstmal kurz vorstellen. Worum geht's eigentlich dabei?
Ja, absolut gerne. Monday Morning. Also der Name, ich weiß auch nicht so richtig, wie die da drauf gekommen sind.
Das kann ich dir ganz kurz sagen, bevor du anfängst. Monday Morning ist dieses morgendliche Montagsmeeting, in dem quasi ja so bestimmte wichtige... nicht notwendigerweise. Also ich habe das ja mit meiner Freundin gemeinsam gesehen und die kennt das auch mal aus der Praxis ähnlich. Das sind halt auch nicht nur die Anschissfälle, wenn mal wieder einer bei Hops ging bei der Fehlbehandlung, sondern auch, wenn es halt schwierige Fälle sind, wo wird besprochen, wie das gemacht ist, wie man da hingekommen ist und ob es noch weitere Möglichkeiten gab. So, deswegen ja. Monday Morning Meeting. Also, no Monday Mornings.
Ja, danke, Schlaubi Schlumpf, Daniel. Gut, Monday Morning, noch eine weitere Arztserie. Ich bin ja auch eigentlich ein ganz großer Fan von Arztserien. Ich gucke gerne Grey's Anatomy und ER habe ich damals gerne geguckt. Und hier Schwester Nicola und was es nicht alles gab. Jetzt noch eine Arztserie. Worum geht's denn? Also wir lernen mehrere Ärzte kennen. Gut aussehende, wieder mal gut aussehende Sunnyboy-Ärzte, dann so die Quoten-Asiaten, die natürlich super in ihrem Fach sind. Ja, dann lernen wir auch so kleine Mäuschen kennen, die ja sich nicht richtig durchsetzen können. Halt so eine Gruppe von Ärzten. Und ja, wir lernen wie gesagt verschiedene kennen, die alle auch irgendwo einen Fall oder einen Patienten haben, den sie irgendwie betreuen. Und im Piloten der ersten Folge, oder sage ich mal andersrum, will ich mal anfangen, der Grundhammer der Serie, wie du schon gesagt hast, ist einfach, dass wir sehen, wie die ganzen Chirurgen da in einem Vorlesungssaal, will ich mal sagen, sitzen und der Chefchirurg oder der Chefarzt sitzt halt unten und guckt sich halt alle Fälle an oder alle OPs, die da durchgeführt wurden von den Chirurgen und sucht dann immer einen raus, den er dann anweist, den Fall vor der gesamten Gruppe zu berichten oder zu erzählen. Das heißt, der muss dann immer runter, steht dann so an einem Rednerpult und muss halt den Fall von sich aus berichten und dann wird er da aber von dem Chefarzt oder vom Chef selber dann halt darauf hingewiesen, was er alles falsch gemacht hat und wie er sich hätte richtig verhalten sollen. Und wird einfach verbessert vom Chefarzt. Und vor der ganzen Gruppe oder vor dem ganzen Kollegium wird er dann einfach bloßgestellt, was er eigentlich für einen Mist gebaut hat oder wie er sich hätte besser verhalten können. Und das wird einfach da dargestellt. Ich sag mal, ist ein bisschen grenzwertig, die ganze Geschichte, weil dann wirklich extrem runtergemacht werden. Soll aber dann irgendwo auch ein Lerneffekt dabei sein und Lerneffekt, der trifft es eigentlich ganz gut, dass sie einfach nachdenken und drüber nachdenken, was sie falsch gemacht haben und für die Zukunft halt draus lernen. Ja, und wie gesagt, dann gibt's halt, ich glaube, zwei Fälle in dem ersten Piloten, ein kleines Kind wird operiert, hat einen Tumor im Gehirn, wird operiert, stirbt bei der OP, ist natürlich ganz tragisch alles.
Spoiler.
Ja, kann man ruhig mal sagen, mein Gott, ist halt so. Und dann, wie gesagt, ist dann der Chirurg, der das halt dann verbockt hat, wird dann da halt auch runtergemacht vor der ganzen Gruppe. Und dann kommen halt also, das fand ich halt ein bisschen wahnwitzig oder ein bisschen, wie soll ich es ausdrücken, ein bisschen nicht realistisch. Dann kommt halt raus, dass der Kleine halt irgendwie ein Bluter war oder dass sein Vater ein Bluter war und er dann natürlich auch ein Bluter ist und das wurde nicht gecheckt. Und deswegen ist er dann auch irgendwo gestorben und das war halt nur ein bisschen, ja, fand ich unrealistisch, weil ich glaube, sowas wird man schon vorher abchecken, bevor man so einen operiert. Ansonsten gibt es dann noch zwei, drei andere Fälle. Ganz interessant für mich war, so ein ehemaliger, ich glaube, Fußballspieler war das, so ein großer, schwarzer, böser Mann, auch Chirurg, der so ein bisschen die gute Seele da darstellt oder ein bisschen das gute Gewissen darstellt in dem ganzen Team.
Darf ich mal kurz einhaken?
Ungern, aber ja.
Der wird gespielt von Moment,
Wing
Vince,
Rames, oder?
Wing Rhames, genau, Wing
Rames,
Rhames.
Rames.
Der hat den Marcellus Wallace bei Pulp Fiction gespielt.
Extrem guter Film, mein Lieblingsfilm, wenn ich es mal so anmerken darf. Ja, wie gesagt, guter Mensch, guter Darsteller, guter Schauspieler. Der war der Einzige, der mich ein bisschen positiv beglückt hat. Alles in allem, muss ich
Obwohl ich sagen muss,
sagen,
darf ich dich ganz kurz unterbrechen, ich fand
auch ungern,
ja
aber ja.
nicht fehlbesetzt, also im Hinblick auf dieses Jahr, Knuddelbär, Teddybär, gute Seele des Teams, ja, aber irgendwie nehme ich ihm diesen Footballspieler, sagen wir mal, breite Schultern, übelst hier so, ich hau dich weg, Typen irgendwie nicht ab, dass der eben, ja, ne, auch als Chirurg arbeitet, dafür sieht er einfach zu grobschlächtig aus, aber man kann sich ja irren, da
Ist
fand
der
ich es ein
Chirurg?
bisschen, bitte? Die sind alles
Ist der
Chirurgen, ja,
Chirurg?
das sind ja alles Chirurgen
Ja,
dort.
aber
Das
was
ist
hat
ja
denn der für ein
diese
Beat?
Clique
Den
der
sieht man
Chirurgen.
ja nie irgendwie operieren.
Nö, aber das
Ja,
kommt
das habe
wahrscheinlich
ich auch nicht
später noch.
ganz,
Das habe ich auch nicht ganz verstanden. Ich glaube, der ist ein bisschen was anderes, glaube ich. So. Also so
Der ist
ein
eher so,
operierender Chirurg ist es, glaube ich, nicht.
ob es
Weil
eher
die
wie so ein
gucken den da auch ein bisschen,
Feldwebel
ja, die
da.
gucken den da auch ein bisschen komisch an, wo der sich da an dieses Ding da reinsetzt. Aber whatever, ist ja egal. Auf jeden Fall, mein Fazit nochmal kurz zu der Serie. Es ist eine Arztserie. Ich mag, also ich gucke nicht gerne Arztserien. Ich glaube, für Frauen ist das was Gutes. Da kommt ein bisschen Drama, ein bisschen Gefühl und sowas werden da gepusht. Das ist ganz gut für das weibliche Geschlecht. Was ich negativ fand, war auch noch, dass es extrem blutig war, extrem. Man sieht doch sehr viel, also so offenes Gehirn und wie der dann mit seiner Hand in den Kleinen da rein und das Herz irgendwie versucht zu pumpen. Ich weiß gar nicht, also weiß nicht, was die Eva da gesagt hat, Daniel, ob sowas wirklich möglich ist. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das mal irgendwo gemacht wurde schon oder gemacht wird. Ja, das Problem war, also habe ich auch, genau das hab ich auch gefragt, weil man sieht halt irgendwie so, wie der Arzt dann quasi hinten was aufschneidet, so die Hand durchsteckt und anfängt da an dem Herz rumzumachen. Diese manuelle Stimulation, ja, die ist möglich. Das Problem bei ihm war halt nur, dass dieser Kopf fixiert war und sie deswegen ihn quasi nicht rumdrehen konnten, um die richtigen Herz-, also Wiederbelebungsmaßnahmen mit diesen Paddles da zu machen. Deswegen mussten die das überhaupt so machen. Aber ja, du hast schon recht, das passiert vielleicht mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 1 Billion oder irgend sowas, aber theoretisch wäre es möglich.
So, und wie gesagt, ein bisschen blutig, ein bisschen martialisch alles, das war ein bisschen negativ, fand ich. Wer nicht Blut sehen kann, der wird, für den ist es auch nichts. Und ja, ich kann mir schon vorstellen, das geht halt so weiter in dem Sinne, ja, wir lernen die ganzen verschiedenen Ärzte näher kennen und jedes Mal gibt es so einen Fall der Woche, der da irgendwie schief läuft und der besprochen wird. Und das ist also nicht meins. Also, es ist nicht schlecht gemacht, aber es ist auch nicht so, was mich irgendwie jetzt wegflasht oder was jetzt irgendwie extrem gut gespielt ist oder dergleichen. Also, wer Arzt sein mag, ist da gut aufgehoben. Wer keine Arzt sein mag wie ich, für den wird es eher nichts sein.
Ich wollte schon sagen, du hast wahrscheinlich genau das gleiche Problem wie ich. Ich darf ja so eine Art Serien auch nur mitgucken, weil ich die so mag. Nee, das nicht, aber man muss halt ein gewisses Faible dafür haben. Schlecht scheinen die nicht zu sein, weil auch, wie du es schon angedeutet hast, da ist nicht nur dieser ärztliche Aspekt, sondern auch dieser rein menschliche. Also die Charaktere, die dort tätig sind, die sind schon interessant. Also auch gerade dieses Pferd von hinten aufzäumen, man hat halt nicht nur einen Patient, der quasi dort durchgeschleift wird. Man hat, wie du schon gesagt hast, diesen einen Chirurgen, der dieses Kind am Gehirn operiert, um den Tumor rauszumachen. Und man denkt eigentlich, der hat alles richtig gemacht und irgendwie, ja, hat dann doch nicht gereicht. Und dann kommt halt dieses Monday-Morning-Meeting, wo jeder schon irgendwie Bammel hat, weil eben das quasi so eine offene Podiums-, also wie in der Uni halt, so ein Hörsaal-Atmosphäre ist. Und da erfährt man plötzlich, dass selbst der Arzt, der glaubt, der hat alles richtig gemacht, aufgrund von bestimmten Aspekten eben doch nicht richtig gehandelt hat. Und ich glaube, das ist so dieses Ziel, wie du schon gesagt hast. Also es geht darum, zu lernen, zu gucken, eben auch dann dieses potenzielle geistige Reservoir, was in diesem Staff, also diesem Team dort vorherrscht, auch zu nutzen und eben alle Möglichkeiten auszuloten und nicht eben nur zu sagen, hier, ich bin jetzt hier der Super. Also Chirurgen sind auch in Deutschland immer so die Götter in Weiß. Also über die kommt dann nur der blaue Himmel und mehr ist da nicht. Vielleicht nochmal gerade der Papst dazwischen, aber ansonsten ist da wirklich nicht so viel. Und diese Attitüde nimmt halt dieser der Chief of Staff, also dieser der Chefchirurg oder der da quasi immer noch rumläuft und sich die Akten anguckt. Aus dieser Sicht nimmt das halt unter die Lupe und bespricht das noch mit denen nochmal und bereitet das nochmal auf. Und du hast ja auch gesehen, gleich am Anfang wird ja einer rund gemacht, der hat halt schon aufgrund seiner Fahrlässigkeit irgendwie drei Leute quasi verkunstfuscht.
007.
Ja, genau.
Zum Töten.
Die es dann nicht mehr gibt. Das war so ein lustiger Moment. Erik, woher kennen wir eigentlich diesen, wie heißt denn das, dieser Chef, den Chefchirurgen eigentlich,
Alfred
diesen
Alfred Molina?
Der wirkt ja immer so leicht ein bisschen trottelig, aber trotzdem halt unheimlich clever und hat mich deshalb auf kolossale Weise an einen Professor bei uns erinnert, der auch so leicht deppert aussah, den du im realen Leben nicht mal zugetraut hast, dass er Licht anschalten kann. Aber trotzdem unheimlich clever ist. Ich werde jetzt keinen Namen sagen, weil sonst kriege ich Ärger.
Also der hat zum Beispiel mitgespielt bei Agent 00 Nix zum Beispiel. Bei Magnolia hat er mitgespielt, sehr guter Film. Bei Identität auch ein sehr guter Film. Bei Luther hat er mitgespielt. Und die meisten kennen ihn wahrscheinlich aber aus Spider-Man 2. Da hat er diesen Typ gespielt mit diesen langen Armen. Ne?
Der diesen da diese, Bösewicht, ne?
Diesen Bösewicht, genau. Bei Da Vinci Code, Sakrileg hat er auch mitgespielt. Bei An Education, auch Oscar-nominierter Film, hat er auch mitgespielt, ja.
Wen wir eigentlich auch noch unbedingt erwähnen müssen, wer auch wirklich super geil besetzt war. Deswegen hatte diese, also bei mir ist es mehr so gemischte Gefühle. Alleine würde ich es wahrscheinlich auch nicht weiter gucken, aber wenn jetzt, wie gesagt, Eva sagt, ja, ich würde gern weiter gucken, gucke ich es mit, weil es gibt noch eine neben hier, die, wie gesagt, ihr Wing Ramos, wie immer die man ausspricht, diesen Keong Sim. Diesen, ich sag's jetzt mal.
Der Chinese.
Genau, das ist. Beschreibt ihn halt am besten. Der kann aber auch Japaner oder was auch immer sein.
Der Asiate.
Der ist so der Nazi-Arzt dort quasi. Der ist so ganz kurz angebunden. Naja, das ist schon so ein bisschen so nach dem Motto: da kommt so ein Pärchen hochreligiös rein, möchte halt irgendwie behandelt werden. Und der meint irgendwie so: ja, wenn sie hier an Gott glauben, dann können sie gleich wieder gehen, aber in einer Kühle und trotzdem Sachlichkeit. Und auch er kriegt seinen Anzähler. Ich sag noch nicht warum, weil, also die Figur finde ich momentan neben dem recht muskulösen Traumata-Chef als besonders reizvollen Chirurgen. Also das sind schon ein paar Charaktere, deswegen dieses Paket, dieses Team wirkt schon sehr interessant und deswegen kann man da auch schon mal reingucken, wenn man nicht unbedingt Arztserien mag, aber wird da wahrscheinlich nicht ganz so viel rausziehen. Erik? Hat es denn auch gemocht, den Dr. Sung Park?
Gut, wie er heißt, wusste ich jetzt nicht. Aber diese trockene, krasse Art, wie er so die Sachen rausgehauen hat. Also vielleicht müssen wir für die Hörer nochmal ein ganz kurzes Beispiel bringen. Also er schlägt dann halt eine total komplizierte, hochriskante Methode vor, wie der Frau geholfen werden kann. Und dieses Ehepärchen sitzt dann halt da und dann fragt der Mann so, der will halt irgendwie so ein bisschen aufgebaut werden, man merkt das ja, ne? Also der will halt hören, ja, läuft alles gut und so, ist Routine, haben wir schon oft gemacht und fragt dann halt so, naja, und haben sie es schon mal gemacht? Ja, zweimal. Und dann so, ja, und wie geht's den Leuten jetzt? Irgendwie, ja, eine ist gestorben oder so. Irgend so war das doch, ne?
Ja, ja, so ganz trocken. Also auch dann hier so, ja, und was kann passieren? Naja, kann sterben. Und oder es wird gut. Also eins von beiden. Also es sind so nur die beiden Alternativen. Und ohne mit der Wimper zu drucken, ganz trocken, ganz kühl, aber trotzdem sehr sympathisch.
Ich kann ja noch mal ganz kurz was sagen. Ich habe hier meine Mitschriften mal auf. Also ich fand, die Personen in der Serie wurden im Pilotfilm sehr gut, haben eine sehr gute Exposition bekommen, also eine Vorstellung. Also man sieht ja erst Ving Rhames von hinten, genauso wie er bei Pulp Fiction immer von hinten da saß, also mit Bruce Willis geredet hat wegen dem verschobenen Boxkampf da. Ne? Da sah man ihn ja nur von hinten mit diesem Pflaster da. Und genauso wird er hier auch eingeführt. Er sitzt nur da, siehst ihn von hinten, denkst, hä, das ist der doch, oder? Ist er das? Ist das nicht? Und dann irgendwann Szene weiter oder so, dann sieht man ihn dann mal von vorne, denkst, ah ja, cool, das ist ja hier Marcellus Wallace. Und ja, aber was mir ein bisschen gefehlt hat, war so für einen Pilotfilm so ein bisschen die Hintergründe der Person, um jetzt bestimmte Motivationen zu verstehen. Man ist halt hier sehr schnell reingeschmissen worden in diese ganze Krankenhauswelt und das war dann alles sehr hektisch. Und da komme ich auch schon zu einem kleinen Kritikpunkt. Das Tempo der Serie, zumindest ich kann jetzt nur vom Pilotfilm her urteilen, also das Tempo ist sehr stark schwankend. Also zum einen ist es unglaublich hektisch, das passiert sehr viel gleichzeitig und irgendwas. Und dann hast du wieder Szenen, da ist wieder total das Tempo rausgenommen und da wird stundenlang irgendwelche Gespräche gefilmt und sowas, die zwar auch interessant sind, aber ich finde diesen Tempowechsel irgendwie extrem krass. Dann hatte ich mir noch mit notiert, genau wie es der Alex schon gesagt hatte, ziemlich eklige OP-Szenen. Also ich gucke ja gern Horrorfilme, ne? Und wenn da richtig so Fetzen fliegen oder so, da das macht mir nichts aus. Aber wenn das so eine Form von Realismus hat, wie bei Krankenhausserien, das war bei Dr. House schon immer so, oder wenn in einem Film jemand eine Spritze kriegt, oh, da muss ich immer weggucken oder so, da wird es mir gleich schlecht.
Also da muss ich hart im Nehmen sein, das ist mir also überhaupt nicht negativ aufgefallen, dass das irgendwie zu blutig ist oder zu exponiert das Innenleben von Menschen darstellt. Also das war für mich persönlich nicht so das Problem.
Ah, für mich schon, also gerade weil die haben ja zwei Leuten am Kopf rum operiert, ne? Also dann so richtig mit aufgesägtem Kopf und mit irgendwelchen langen Nadeln da ins Gehirn rein.
Oh. Das war übrigens dieser Dr. Sung Park und das war auch so eine lustige Szene, wo er dann so einen ganz hauchdünnen Draht so reinsteckt und du hast so das Gefühl, der probiert einfach mal aus, weißt du, stochert so im Gehirn rum und sagt, jetzt legen Sie bitte mal Strom an und dann zuckt sie unkontrolliert und dann meint er so ganz trocken und kühl irgendwie, ah, war wohl nicht das Richtige. Und zieht es wieder raus und beim nächsten Mal hat es dann aber quasi schon.
Die hat geschrien so, ah, und da hat er gemeint, oh, wir haben wohl das Schmerzzentrum erwischt. Genau. Nee, die haben ja bei beiden, der Junge, der hat ja auch im Gehirn rumgemacht gekriegt. Ja.
Dann haben wir noch einen Hinweis aus, also von unserem Hörer bekommen, Blaubeer Jens, dass, oder was unbedingt erwähnen sollten, dass die Serie Monday Mornings auch von dem Schöpfer von Ally McBeal und Boston Legal ist, nämlich David E. Kelly. Und er fragt gleichzeitig, das ist mir nicht so aufgefallen, ich habe aber auch Ally McBeal und Boston Legal nicht so oft geguckt, ob man den Ton dieser beiden Anwaltsserien quasi auf Monday Mornings übertragen könnte. Also ob man das sieht, Erik. Hast du das irgendwie das Gefühl gehabt, dass dir was bekannt vorkommt, ohne also das vorher zu wissen?
Ich habe ja Ally McBeal mehrfach geguckt. Muss mich da jetzt mal outen. Man kann es nicht direkt vergleichen. Bei Ally McBeal hat man halt sehr viele Personen dabei gehabt, die wirklich von sich aus irgendwie total nett waren. Wo du gedacht hättest, boah, der ist total nett oder die ist total nett und es war halt so ein bisschen so, auch so ein bisschen heile Welt, es gab zwar ein bisschen Drama und so, aber hier ist es schon eine ganze Spur härter, fand ich. Also zum einen ist es so ein Kampf, ja, jeder will da auf seinem Gebiet der Beste sein und jeder will nicht in diesem Monday Morning da nun hier vor allen da gedisst werden. Ja, dann, also ich habe wirklich erst nur die erste Folge geguckt, kann sein, dass sich da noch mehr entwickelt. Es gibt dann auch so ein paar, die ein bisschen mehr füreinander empfinden, okay, da ist wieder was da, aber
obwohl sie verheiratet ist, das soll mal jetzt gleich erwähnt werden hier, ne?
Ja, aber in der ersten Folge ist jetzt noch nicht so viel jetzt drin gewesen. Es gibt auch zwei Frauen gibt's, ne? Die eine, diese Inderin oder so gibt's und dann noch eine andere und der Rest ist halt alles Männer irgendwie, ne?
Ja, genau. Und, also ist ja auch eine männerdominierende Welt, also auch im richtigen Leben, so insofern passt das schon.
So ein Krankenhaus bietet natürlich immer genügend Möglichkeiten für irgendwelche Ansatzpunkte, für persönliche soziale Interaktionen, zum einen entweder mit Patienten oder zum anderen mit irgendwelchen, ja, untereinander, mit irgendwelchen Ärzten, die dahin vielleicht versetzt werden oder irgendwas.
Das nochmal als Schlusswort von mir. Ich meine, das ging mir ähnlich sozusagen. Also ich habe mich ja auch gefragt, wie oft kann man denn noch so Arztserien neu aufgießen, weil die gibt es halt wie Sand am Meer. Und da muss ich sagen, hat Monday Mornings, ich habe ja nur den Trailer zuerst gesehen und konnte mir überhaupt nicht vorstellen, worum es da eigentlich gehen sollte. Es ist auf gewisse Art und Weise erfrischend. Es ist eine neue Arztserie. Es bleibt aber eine Arztserie. Und deswegen, wie gesagt, man muss es mögen. Deshalb auch so ein bisschen das Urteil von uns. Alex mag Arztserien überhaupt nicht. Deswegen eher ein vernichtendes Urteil. Also nein, nicht schauen. Erik und ich, wir beide sind eher so auf der Schiene. Ja, neutral. Also wir beide wären in der zweiten Folge nicht ganz abgeneigt, oder Erik?
Ja, ich habe mir vorgenommen, ich wollte eigentlich mal da reinschauen. Ich habe auch, die Serie läuft ja jetzt schon eine Weile auf TNT-Serie, ich habe da auch schon mal reingeschaltet gehabt, dachte ich, ach, das ist ja Monday Mornings, das wollen wir ja irgendwie demnächst besprechen. Und es war halt nicht die erste Folge, es war irgendwo, weiß nicht, weiter hinten. Und ich bin damit nicht warm geworden. Ne? Und jetzt habe ich wirklich die erste Folge geguckt und weiß jetzt erstmal, worum es da überhaupt geht. Das wird nämlich später nicht mehr erklärt. Also wenn, dann solltet ihr wirklich mal den Pilotfilm gucken. Das wird später nicht mehr so richtig erklärt, was diese Montagsmeetings und so. Ja,
ist Alex? Das immer dann so Fall der Woche und so wie ich mir gedacht habe?
Also ich habe die Folge, die ich da mal reingezappt habe, die habe ich nicht zu Ende geguckt. Ich habe da, das fing gerade an und dachte, ja, was ist das jetzt? Und habe dann ausgemacht nach 10 Minuten oder so. Also da gab es auch wieder diverse Fälle, ja. Und ich finde eigentlich die Art von dem Asiaten finde ich cool. Die Art von dem Schönling hier, ja, weiß nicht, der kommt sich halt vor wie der Tollste und muss halt dann doch merken, dass es doch nicht ist. Ja, geht so. Ich hätte mir halt mehr noch von der Art wie der Asiate gewünscht. Also mehr Personen, wo man sich ein bisschen dran reiben kann. Also mehr so Dr. House-Typen, weißt du? Wo wirklich ein bisschen Potenzial da ist, wo du sagst, ja, Mensch, das ist ja, der ist wirklich krass drauf irgendwie in irgendeiner Weise.
Aber Erik, du weißt doch, wir brauchen immer einen breiten Pool an unterschiedlichen Charakteren, sodass jeder irgendwie seinen Lieblingscharakter findet. Und nicht alle stehen sie auf, die, wie gesagt, die Arzt-Nazis. Gut, dann kommen wir zur zweiten Serie des Abends und die könnte, ich weiß gar nicht, Blut fließt auch. So unterschiedlich ist die Serie dann doch nicht. Es ist nämlich Motive, die neue, ja, Drama. Ist es eigentlich nur Drama oder ist das schon Detective-Drama? Ich glaube, es ist eher Drama. Kriminalshow.
Ja, Polizei-Serie,
Polizeiermittlung, würde ich sagen. Die, und deswegen passt das zu Monday Mornings wieder ganz gut, auch so Kriminalfälle aus einem komplett neuen Blickwinkel betrachtet. Und auch hier wird es erstmal, genau wie bei Monday Morning gibt es nur 10 Episoden erstmal in der ersten Staffel, bei der wird es schon 13 geben. Die werden wahrscheinlich auch komplett durchgehen. Ist ja auch nur so eine quasi Mid-Season-Serie, deswegen passt das. Aber wie bei Monday Mornings, wie ich gerade versuchte anzudeuten, ein neuer Blickwinkel. Und so in den ersten 5 Minuten dachte ich, hatte so ein bisschen Züge von Columbo. Nicht, weil das so ein verschrobener Ermittler ist, sondern einfach die Art und Weise. Und was die Art und Weise ist, wird uns Erik jetzt mal erzählen.
Also Motive ist eine Polizeiermittlungsserie, die hier einen etwas ungewöhnlichen Weg geht. Das Schlüsselelement dieser Serie ist, dass uns der Täter und das Opfer gleich am Anfang in einem kurzen Einspieler vorgestellt werden. Das heißt, wir als Zuschauer wissen schon, wer wird sterben und wer ist der Täter. Und dann sehen wir halt zum einen, wie das passiert. Also es wird teilweise in der Pilotfolge wird das so in Rückblenden erzählt. Also der normale Handlungsstrang der Serie, die Ermittlungsarbeit läuft quasi ganz normal ab in der Zeit. Und dann wird halt immer in Rückblenden erzählt, fast so ein bisschen wie bei Memento oder so ähnlich, ne? Plus, dass halt hier wirklich nach vorne geht, die normale Handlung und die Rückblenden dann halt das Gesamtbild ergeben, wie das dazu gekommen ist. Die Serie stammt aus der Feder von Daniel Cerone, der ja zum Beispiel auch für The Mentalist und Dexter sich verantwortlich zeichnet. Und James Thorpe ist der Produzent der Serie, der ist ja auch Produzent von Daniel, ne?
Newsroom.
Lost Girl, richtig. Genau, und es spielen hier mit zum Beispiel Christine Lehmann, Justin Lewis, Brandon Penny und Lauren Holly und so. Also die waren mir eigentlich alle nicht so richtig bekannt, die Schauspieler. Ich konnte die jetzt nicht so richtig einordnen. Bestimmt mal irgendwo gesehen, ja. Ich glaube, die eine spielt hier bei, war das The Killing oder so? Das habt ihr doch alle geguckt, ne? Da spielt die, glaube ich, mit. Und ja, aber ansonsten war jetzt keiner, wo ich gesagt hätte, hey, den kennst du doch von da und dort. Was ganz interessant ist, unsere Hauptdarstellerin, diese Christine Lehmann, Detective Angie Flynn, die ist alleinerziehende Mutter und hat einen Sohn und der ist eigentlich ganz cool drauf. Also sie kommt dann irgendwie mal nach Hause und da hat er da so eine Schnecke da im Bett und da gibt es dann auch einen ganz lustigen Dialog zwischen Mutter und Sohn, beziehungsweise zwischen der Frau, die da im Bett ihres Sohnes liegt und so. So nach dem Motto, ja, sind deine Titten echt, die sind so schön groß und so. Und es war irgendwie ganz lustig und ganz unverkrampft und
aber auch so unrealistisch, oder?
Was meinst du, die Titten?
Na, das mag ja noch okay sein, aber dass eine Mutter dann da reinkommt und dann quasi hier auch dann so sagt, naja, vielleicht können ja deine Brüste irgendwie Kaffee machen oder so und ob ich mal anfassen darf. Also als Mutter war schon ein bisschen komisch. Ja,
ich muss sagen, ich gucke ja wirklich viele, viele Filme und ja, Serien halt auch einige. Ich finde es halt immer schön, wenn irgendwas Überraschendes passiert, womit ich nicht gerechnet habe. Es war zum Beispiel sowas und das fand ich halt nett. Okay, es ist nicht realistisch, aber ja, wen kümmert's? Ja, ich schaue doch nicht eine Fernsehserie oder einen Film an, um zu sehen, was in der Realität abläuft. Also da kann ich ja gleich in der Realität gucken. Auf jeden Fall, die Frau ist halt die Ermittlerin und bekommt halt einen Mordfall. Das ist passiert in einem Haus und ein Lehrer ist ermordet worden. Und die Frau des Lehrers, eine junge, hübsche Frau, war auch mit im Haus. Sie hat aber im getrennten Schlafzimmer geschlafen, weil, wie sie gesagt hat, der Mann hat sich irgendwie einen angetrunken und da ist es wohl besser, wenn sie woanders schläft, weil das kann dann schnell ausarten und so. Während sie in dem anderen Schlafzimmer schläft, passiert halt der Mord und jetzt ermittelt halt die Polizistin, wie das denn passiert ist. Und die hat eigentlich ein ganz gutes Gespür, fand ich. Also trotz, dass sie jetzt kein Mentalist ist, hat sie doch schon in die richtige Richtung gedacht auch und hat auch so ein Gefühl gehabt bei manchen, denen sie über den Weg läuft. Wir als Zuschauer wussten ja schon von Anfang an, wer es war. Natürlich, als ich den Pilotfilm jetzt geschaut habe, ich wusste ja nicht, ob das stimmt. Ja, ich habe mir nicht gedacht, ich stand zwar da, okay, das Opfer, der Täter, und ich dachte, okay, was ist das jetzt und so. Und dann, als die Folge vorbei war, habe ich gedacht, ja, hat ja gestimmt. Interessant wird es dann wirklich, wie sie das Konzept weiter fortsetzen wollen. Weil wenn sie wirklich dem Zuschauer jeweils am Anfang der Folge sagen, hey, übrigens, der da war es und der da ist das Opfer, tja, mein Gott, dann nehmen sie ja eigentlich dem Zuschauer auch so ein bisschen das Mitfiebern, ja, die
Womit wir wieder
Spannung.
beim Columbo-Element wären, hatte ich ja gesagt, ne? Beim
Genau,
Columbo wusste es ja auch immer,
war
wer der
das?
Mörder, also wer quasi,
Wusstest du das? Nee, da war
doch.
immer noch eine Unsicherheit drin, aber hier wird es ja ganz plakativ, ja, der ist das Opfer und der ist der Täter.
Aber der Titel ist der Motiv, also das Motiv, das dahinter steckt. Insofern denke ich mal, passt das schon.
Ja,
Aber
gut.
ich kann es
Also
mir da
das
auch nicht vorstellen.
Motiv.
Es ist halt mal wieder, wie gesagt, der dritte Aufguss irgend so eines Detective-Dramas, aber trotzdem mal wieder auf eine interessante Art und Weise, also zu zeigen, wie passierte überhaupt das und wie wird es dann nachher, ich weiß ja gar nicht, es muss ja nicht heißen unbedingt, dass es jedes Mal aufgeklärt wird, sondern nur, dass es halt das Motiv klar wird.
Meinst du, dass es da nicht aufgeklärte Fälle geben wird?
Naja, dass der Mörder vielleicht entkommt oder dann durchkommt, dass zwar irgendwie das Motiv klar ist, aber eben, also wäre zumindest mal auch was
Oder
Neues,
dass vielleicht
oder?
jemand. Das ist vielleicht ein Unschuldiger?
Zum
Meinst du
Beispiel
das?
können wir auch mal
Das,
machen.
ich glaube, so mutig werden sie nicht sein, dass sie sagen, okay, wir haben hier einen Mordfall und wir beenden jetzt eine Folge damit, dass ein Unschuldiger quasi in Richtung Todeszelle wandert oder so. Weiß ich nicht, ob sie so mutig sind, ja, bei der Serie.
Man weiß es nicht. Meine Kritik, zumindest zur ersten Folge, ich habe mir ein bisschen mehr erhofft, ein bisschen mehr Richtung Mentalist gewünscht, der aus meiner Sicht momentan übrigens irgendwie nicht mehr ganz so interessant ist, eher ein bisschen nachlässt. Das war es irgendwie dann doch nicht. Also mich hat dann auch wie bei dir so ein bisschen dieses Vorwegnehmen, wer war es nun eigentlich als Mörder, nimmt ein bisschen Spannung raus. Man fiebert nicht mehr ganz so mit, wie kam man nun wie da drauf oder wie kommt es nun dazu, dass er das und das gemacht hat. Das ist zwar auch in der einem Pilotfolgen ein bisschen unklar gewesen. Hinzu kommen, dass so ein paar Elemente für mich wirklich abstrus sind. Also der eigentliche Mörder ist so gefühlte 80% der Folge oben im Dach versteckt immer noch und versucht nicht zu fliehen, sondern erst dann, als sie so ein bisschen anfangen nach ihm zu suchen und schafft es dann rechtzeitig noch rauszukommen. Und die Polizisten wissen ja, dass der da oben ist irgendwie, weil sie was gehört haben. Und statt unten das Haus quasi abzusperren, sagen die, gehen die alle durch die Luke und der kann nun doch erst nochmal entkommen. Ist irgendwie alles ein bisschen für mich irgendwie unausgereift, ein bisschen uninteressant gewesen. Und dann hat auch keiner der Charaktere so richtig für mich überzeugen können, dass ich sage, deswegen gucke ich das. Also, ne, ein Patrick James, also ein Mentalist in dem Fall, der ist halt irgendwie besonders charismatisch, besonders reizvoll. Auch wenn es sich jetzt mittlerweile vielleicht ein bisschen abnutzt. Und in der Folge, ich weiß nicht, Erik, war irgendeine Figur dabei, also zum Beispiel die Ermittlerin, wo du sagtest, ja, die ist in ihrer Art und Weise besonders, ja, nicht fotogen, aber halt besonders attraktiv im Sinne von, ich möchte gerne weiter zuschauen.
Ja, also ich habe mir hier aufgeschrieben, also dieser weibliche alleinerziehende Cop, den fand ich ganz okay. Was ich ganz schlimm fand, war ihr Partner. Das ist ja eine totale Lusche da. Also dieser Typ wird gespielt von Louis Ferreira. Der hat auch zum Beispiel bei Primeval mitgespielt, bei LA Complex, bei Breaking Bad in zwei Folgen und bei Stargate Universe. Also der konnte mich überhaupt nicht überzeugen. Also der ist ja total blass und farblos geblieben und hatte irgendwie total schlechte Sätze gehabt. Aber ansonsten die Frau, wie sie es da so tough spielt und wie sie auch so ein bisschen so ein Gespür hat, wie sie mit Leuten reden muss und auch erkennt, wenn sie angeflunkert wird, das fand ich schon ganz gut.
Frag mal Alex nochmal, wie hat dir eigentlich hier Motiv gefallen, Alex?
Ja, also auch das war wieder nichts für mich, weil ich fand es auch, wie du schon gesagt hast, total unrealistisch, dass der Killer da 5 Stunden oben in dem Dachboden gehockt hat und dann da auch noch rausgekommen ist und entwischen konnte. Also das ist, und dann halt, dass er dann so schlau war und da irgendwie dem anderen das unterschieben wollte und so weiter und so fort. Also rein vom Fall her fand ich es nicht gut. Die Idee ist vielleicht ganz nett, so dass du am Anfang rausfindest oder weißt, wer es ist, und dann müssen die so ein bisschen dran arbeiten. So die Überschneidungen von den Bildern war ganz nett, aber der Fall an sich hat mich irgendwie ein bisschen abgeturnt. Also man müsste es mal weiter gucken, wie die nächsten Fälle sich so entwickeln. Aber der erste war schon sehr unrealistisch. Das hat mir nicht so richtig gefallen.
Erik, hattest du jetzt eine, nee, du hast eine Folge auch nur gesehen, ne?
Genau.
Vielleicht ist der ein oder andere Hörer, der da schon irgendwie Blut geleckt hat, Motive dann schon mehr als eine Folge geguckt hat. Wie gesagt, 13 Folgen wird es dort geben. Kann ja gerne mal in die Kommentare auf fortsetzungfolge.net schreiben, was ihm da nur besonders gereizt hat oder warum er weiterguckt. Also ich sehe hier eher so eher unentschieden, ich würde eher sagen neutral, dreimal neutral, Erik, oder? Guckst du auf alle Fälle weiter nochmal?
Dachte eigentlich schon, dass ich da mal noch ein bisschen weiter gucken werde. Das fand ich eigentlich schon ganz nett. Mal gucken.
Also gut, zweimal eher neutral und einmal so ein bisschen leicht nach oben mit potenzieller Aussicht weiter zu gucken.
Der eine Schauspieler übrigens, der noch mitspielt, der Roger Cross heißt der, glaube ich, der Chef, glaube ich, von der Einheit, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Der ist auch in Serien relativ bekannt. Der hat bei 24, hat er lange Jahre mitgespielt. Der hat dort den Curtis Manning gespielt, den Freund von Jack Bauer. Und aktuell in den Kino, in den Serien Arrow, Continuum, Eureka, Charlie's Angels, bei Chuck hat er mitgespielt, bei Fringe hat er mal mitgespielt in zwei Folgen, also ist relativ bekannt auch. Der war ganz cool.
Weil du das gerade gesagt hast, ich habe aber dazu nichts gefunden. Der Chef und das ganze Team, was hintenrum quasi nur so ein bisschen teilweise zu sehen war, wirkte für mich ein bisschen wie eine andere Serie, aber da konnte ich nicht einen Finger drauflegen, aber quasi, dass die Motive-Serie so ein neuer Spin-off ist. Denn auch die dieser, ne, Autopsie nachher vorgenommen hat, die kam mir irgendwie bekannt vor. Und im Zusammenspiel, wie gesagt, mit Roger Cross, wirkte das irgendwie wie irgendeine Serie, die ich kenne. Also kam dir da irgendwas bekannt vor oder hast du irgendwie Verbindung schließen können?
Die Dr. Betty Rogers, gespielt von Lauren Holly, die Obduktion durchgeführt hat, die hat ja auch bei Navy CIS den Jenny Shepard gespielt, glaube ich.
Ah, vielleicht habe ich da, vielleicht war es einfach nur ein Zusammenschluss mehrerer Serien, wo es einem irgendwie bekannt vorkam und
Ist ja
deswegen.
von der Art her, wie es gedreht ist, ja, glaube ich, auch eine kanadische Serie hier. Und ich sag mal, die sehen sich ja schon im Crime-Bereich schon ein bisschen ähnlich, so die Serien.
Sind alles irgendwie das Gleiche am Ende. Also ihr seht, schaut einfach mal rein. Es hat schon gewisse Reize, hat schon gewisse Interessen, aber es ist ja eher so, ja, kann, muss aber nicht. Gut, dann kommen wir zur nächsten Serie des Abends. Auch die wird natürlich wieder heiß diskutiert und kontrovers diskutiert, ob das nun was ist für uns oder ob es nicht für uns ist. Es geht um Borgen. Und wer sich jetzt sagt, nee, Borgen irgendwie zum Ausleihen, nein, hat damit überhaupt nichts zu tun, denn es ist eine skandinavische Serie, eine dänische Serie. Und Borgen ist dort, ich glaube, auch das dänische Wort für Burg. Bringt euch aber auch nicht weiter, worum es denn nun eigentlich geht, denn Borgen ist ein. Ja, auf alle Fälle ein Drama, eher so Richtung Polit. Für mich stellenweise nachher auch noch so Thriller-Elemente, aber die kommen im Piloten ja noch nicht vor. Deswegen erstmal nur der Pilot. Worum geht's eigentlich? Borgen ist eine Serie, die es mittlerweile auch auf DVD zu kaufen gibt bei uns in Deutschland. Deswegen, ich versuche immer mal jetzt ein paar Serien reinzunehmen, wo ihr in den Laden gehen könnt und die erste Staffel zum Beispiel kaufen könnt. Und nicht nur das ganz aktuelle, brandaktuelle zu nehmen, aber trotzdem gute Serien zu nehmen. So, und wie gesagt, Borgen 2010 kam in Dänemark raus. Gibt's bei uns zu kaufen, könnt ihr also in den Laden gehen, wenn es euch irgendwie anspricht. Worum geht's? Das Setting ist, wir haben gerade Wahlkampf in Dänemark. Es geht darum, wer wird die nächste Premierministerin. Und wir haben, anders als in Deutschland, noch ein paar politische Parteien mehr, wie ich die gar nicht aufzählen muss, nachher quasi im Kanzlerduell sozusagen, was bei uns Kanzlerduell wäre, sind, glaube ich, gefühlte 7 bis 8 Parteien, die quasi so die letzte Ansprache halten, quasi um die letzten Stimmen werben. Ich greife voraus, weil darum geht es erst so ziemlich am Ende, denn im Vorfeld sehen wir so ein bisschen, ja, die Kandidaten, die Auswahl. Also, wir haben den noch amtierenden Premierminister, den sehen wir aber gerade auf Auslandsreise in London, und da merkt man schon, dass da so ein bisschen einiges kriselt in seiner Ehe, denn da läuft eine Frau ein bisschen chaotisch durch die Gegend, versucht irgendwo was einzukaufen, ihre Kreditkarte ist nicht gedeckt, holt ihren Mann aus einem Gespräch raus und muss nun erstmal wieder quasi ausgelöst werden. So, dann sieht man aber das ganz kurz, ja, da wird diese Tasche oder diese Schuhe, was auch immer sie gerade kaufen wollte, mit der Kreditkarte der Staatskanzlei bezahlt, also quasi mit öffentlichen Geldern, und dann macht das erste Mal so Klick, aha, da könnte noch irgendwas kommen. Dann sehen wir einen besonders netten, in Anführungszeichen, Politiker, der macht so ein bisschen Hetze gegen die Ausländer, will auf, ja, um jeden Preis irgendwie an die Macht kommen. Wir sehen aber auch, dass eben diese Politiker nicht nur solo für sich dastehen, sondern dass alle irgendwie einen politischen Berater haben. In der Serie heißt das immer Spin-Doktor. Also einer, der schaut, dass derjenige, der Politiker in der richtigen, ja, im richtigen Licht dasteht.
Übrigens, die Kreditkarte, die war halt über Limit, weil die irgendwie für 70.000 Kronen einkaufen wollte und so viel Limit war nicht auf der Karte. Deswegen musste er die von der Staatskanzlei nehmen, weil die das, genau, Limit hatte.
Also er hatte ja seine überhaupt, nee, nicht
war
mit.
Doch, genau. War doch anders.
Genau, und die Frau war halt ausgereizt. Die
von der Frau war gesperrt.
Ja, genau, meine so. Ich ja. Die von der Frau war halt, die hatte nicht so ein hohes Limit und er hatte seine nicht dabei und hat halt nur die goldene genommen.
Jetzt ist die Frage, Entschuldigung, was ich mich gefragt habe, wie wir sind denn 70.000 Kronen eigentlich?
Gute Frage. Kannst du, du rechtest mal um und ich mache eine Weile mal weiter. Dänische Dann Kronen, kommt, ne? Natürlich auch die eigentliche Premierministerin, beziehungsweise die Premierministerin in Spee, ich nehme mich vorweg, aber das Problem, was ich bei so Staffeln auf DVD immer habe, die haben halt ein Cover, die haben halt eine bestimmte Blickrichtung. Das heißt also, man weiß, die Frau wird es wahrscheinlich werden. Die wird jedenfalls vorgestellt und die ist alles andere als irgendwie kaltherzig. Die wird im Umfeld ihrer Familie gezeigt. Man merkt, sie will den Wahlkampf ehrlich führen. Sie ist halt eine ehrliche Figur. Und anders als bei zum Beispiel amerikanischen Serien ist die, ja, man kann sagen, sehr hübsch, aber sie hat halt auch nicht die typischen Modelmaße, sondern ist ein bisschen breiter, was dann auch nochmal in einer weiteren Folge oder in einer späteren Folge nochmal Gegenstand eines amüsanten Episode wird. Sie heißt Brigitte Nyborg und ist dann die nächste Kanzlerin, Kandidatin in diesem Team, die relevant ist. Also die ist für die Moderaten eine der Parteien in Dänemark, die vertreten ist. Mutter, Ehefrau, mit dem Ehemann hat sie so ein Agreement, dass ja sie jetzt erstmal dran ist mit 5 Jahren Karriere und dann später wird der Mann wieder 5 Jahre dran Karriere. Der ist halt so Wirtschaftsberater beziehungsweise Professor für Wirtschaft und haben so zwei gegenseitige Interessen so ein bisschen. Wie es so kommt, wie gesagt, ich hatte es schon angesprochen, es gibt diesen Showdown, es gibt dieses Kanzlerduell, sag ich, dieses Premierministerduell, dieses Fernsehduell am Ende. Es passiert so ein bisschen was bis dahin. Also der Wahlkampfleiter des eigentlichen amtierenden Premierminister, der sich dann um diese Quittung kümmern sollte, weil also die Frau hatte ja in London eingekauft und das ist eigentlich mit dieser der Kreditkarte der Staatskanzlei nicht möglich. Der Erik hat es umgerechnet, das sind ungefähr 10.000 Euro. Hat schon nicht jede Kreditkarte, also ist schon möglich, denkbar. Und eigentlich sollte es aus dem Weg geschafft werden, weil, wie gesagt, wenn alles rechtzeitig bezahlt worden ist, wäre es nie aufgetaucht. Die Quittung taucht aber deshalb auf, weil die eigentliche im TV moderierende Moderatorin quasi eine Affäre mit dem ehemaligen oder dem noch amtierenden Premierminister hat. Dann passiert Folgendes. Exodus bei Coitus.
Einzig halbwegs gut aussehende in dem
Film. Ach nein, komm, also die Premierministerin ist übrigens ja auch keine hässliche.
War es nicht beim
Coitus? Ja, kurz danach halt. Also sagen wir so, ja, was sozusagen. Also das Problem ist halt, also sie ist im Bad, unterhält sich noch mit ihm, dann denkt sie, er ist eingeschlafen, ne, und dann kommt das so, der Schrecken eines jeden, ob weiblich, ob männlich. Genau,
und dann reitet sie erstmal noch eine Runde und stellt dann fest.
Na, so weit ist es nicht. Also sie kriegt es relativ schnell mit, jedenfalls ist er tot, ruft ihren besten Freund an. Der ist nun wiederum Spin-Doktor der Brigitte Nyborg, der neuen angehenden Premierministerin. Und so kommt einiges zum anderen. Er räumt quasi auf, weil wenn rauskommen würde, dass sie mit ihm schläft, also dem Toten oder dem damals noch Lebenden, wäre das halt ein Kündigungsgrund für beide gewesen. Also auch sie wäre aus der TV-Station rausgefallen und er auch. Und deswegen räumt er so ein bisschen auf. Das heißt, der Mann ist einsam gestorben. Später kommt er raus, er ist aber auch verheiratet gewesen, hat auch eine Familie gehabt. Die wollte er eigentlich auch gerade verlassen. Ja, wie es halt immer so kommt, es kommt eines zum anderen. Aber das war auch so eine Sache. Man hat im Vorfeld gemerkt, okay, er nimmt schon Herztabletten. Da gibt es einen kleinen Kritikpunkt bei mir schon in der Serie, bevor ich weitermache. Es gibt halt immer mal so, im Poker würde man sagen, so Tells, also Anhaltspunkte, die so die grobe Richtung der Serie weiter schildern und vorantreiben oder beziehungsweise sagen, wohin es gehen soll. Sprich, die weibliche Kandidatin auf dem Premierministerposten will diese Information nicht verwenden. Der Spin-Doktor will aber die jemand anderes zuschustern in der Hoffnung, dass es halt für seine Kandidatin vorteilhaft ist. Der Schuss geht nach hinten los. Die Information wird zwar verwendet, aber für beide Kandidaten, für den, war das die Arbeiterpartei oder so? Ich weiß gar nicht mehr. Die Information ist jedenfalls zu persönlich. In dem TV-Interview führt das dazu, dass er, der die Information verwendet hat, quasi aus der Partei ausgeschlossen wird. Sie schadet natürlich dem amtierenden Premierminister, und da Brigitte Nieberg die einzige war, die quasi er gesagt hat, ja, mir ist das Land wichtig, mir ist nicht irgendwelche Wahlversprechen wichtig, mir ist meine ehrliche, direkte Linie wichtig, gewinnt sie nachher quasi in einem quasi Erdrutsch-Sieg 15 Mandate hinzu, ist quasi nur mit die stärkste Partei im Parlament, im dänischen Parlament. Und so das Ende dann soll nun eigentlich Premierministerin in der ersten Folge werden. Das ist so grob die Handlung der ersten Folge. Für mich war die erste Folge noch nicht so, sagen wir mal, es hat noch nicht so den hundertprozentigen Grip gehabt. Mittlerweile habe ich 6 Folgen gesehen. Also das heißt, mir gefällt es sehr gut und ich werde es auch zu Ende sehen. Ich werde auf die weiteren Folgen nicht eingehen. Das werde ich nochmal bei Gelegenheit in einem extra kleinen Special nochmal besprechen und sagen, wie es quasi dann in dem ersten ausging. Dieses Problem, dass ich so bestimmte Punkte habe, die dann auch aufgegriffen werden, wie diese Quittung, dass der halt stirbt, dass das dort in dieser Runde beigetragen oder breitgetreten wurde, führt halt dazu, dass da irgendwie eine gewisse Vorhersehbarkeit auf alle Fälle gegeben ist, was ich manchmal ein bisschen schade finde. Trotzdem reicht das halt auch, weil dieses Klima, es gibt ja nachher diese TV1-Station, das ist so dieser Sender, der quasi über alle politischen Themen nachher in der ersten Staffel berichten wird. Da kam bei mir so ein bisschen Newsroom-Feeling auf, eine Serie, die wir auch schon besprochen haben, und die sagt halt dann, oder die zeigt halt immer diese, wie darüber berichtet wird in der über die Politik. Und auf der anderen Seite sehen wir halt immer so quasi wie bei, ja, ich sage jetzt mal, The Wire, so die Sicht aus dem politisch gebildeten, also aus dem Parlament. Und das finde ich schon sehr interessant. Und das wird auch in den weiteren Folgen auch immer besser. Alex, wie fandest du's?
Also wenn ich mal jetzt ein bisschen Kritik an dir äußern darf, also nicht böse sein, aber wenn ich jetzt mal zugehört habe, was du, also wie du das jetzt beschrieben hast, ich glaube, es klingt für Außenstehende sehr verwirrend und unspannend. Es klingt so ein bisschen wie eine reine Polizserie oder eine langweilige dänische Schmarotze. Das ist schwierig, glaube ich, die Serie so jemanden schmackhaft zu machen. Das klingt blöd, aber ist, glaube ich, so, dass man das schwer wiedergeben kann, was so eine dänische Serie ausmacht. Also zu meiner Einschätzung. Ich bin eigentlich ein großer Fan von diesen nordischen Formaten, sei es dänisch, sei es schwedisch, sei es norwegisch, die machen ja eigentlich alle so ein bisschen in Krimi und in so Geschichten. Ich habe ja letztens auch erst, können wir auch gerne mal besprechen in der nächsten Folge vielleicht, Kommissarin Lund gesehen. Ist auch eine dänische Krimi-Serie, die kam jetzt die letzten 4 Sonntage auf ZDF, immer mit Doppelfolge abends um 10. Auch super spannend, super packend und fesselnd, und wie gesagt, das ist ein bisschen anderes Genre, aber auch dänisch. Daher kann ich auch dieses Christiansborg, das ist so dieses Berliner Regierungsviertel in Dänemark, in Kopenhagen, wo die Regierung sitzt. Genau, und wie gesagt, auch dieses Borgen ist ein anderes Format als Kommissarin Lund, aber nicht weniger spannend. Also ich gucke das immer gerne, so Formate, so nordische, weil das einfach nicht solche Reiser sind, solche extremen US-Reiser, die mit viel Action, mit viel Geschieße und vielen Toten irgendwie daherkommen, sondern die erzählen dann wirklich eine gute Story und eine packende Story. Es ist einfach schon ein bisschen langsamer, will ich mal sagen, aber nicht weniger spannend. Also ich finde eigentlich die Formate immer sehr, sehr ansprechen. Ich glaube, das ist halt, ich sag mal, nichts für jüngere Fernsehkicker, eher was vielleicht so in unserem Alter, die dann wirklich auf eine gute Story
Wert legen.
Zählen und Wert legen und auch so ein bisschen was verzwickt, aber ein bisschen verzweigte Charaktere und so ein bisschen eine breit ausgetretene Story, die aber doch dann irgendwo packend ist, die nicht langweilig wird. Also es gibt ja auch oft mal so langweilige Formate, die sich extrem ziehen. Aber das ist wirklich eine also ich habe jetzt nur die erste gesehen, werde auch auf jeden Fall mir das weiter angucken, weil ich es einfach mag. Ich mag auch immer diese ganzen, man wird sich die ganzen Namen nie merken können, diese ganzen dänischen, nordischen Namen, das ist immer total verwirrend, finde ich, aber gerade das macht irgendwie ein bisschen den Charme aus, dass du einfach so ein bisschen in eine andere Welt auch eintauchst. Die heißen nicht alle John und Jim und Peter und weiß ich nicht wie, sondern die haben alle ein bisschen befremdliche Namen. Das macht auch ein bisschen den Charme aus. Und ja, erst die erste Folge, die Pilotfolge, ja, die war recht spannend, fand ich gut. Du hast recht, dass da schon ein paar Sachen vorab genommen wurden, die dann folgen werden, aber das hat mich eigentlich gar nicht so gestört. Also, es hat mich nicht gestört, dass der da jetzt tot im Bett lag oder dass man eigentlich schon geahnt hat, dass sie Premierministerin wird. Das ist, ja, so was ist es halt so, ne? Also hat mich nicht persönlich nicht gestört. Also das hat mich nicht irgendwie abgehalten, da weiter gucken zu wollen. Wie gesagt, spannend, ist kein Reißer im klassischen Sinn, ist gut erzählt, eine gute Story und ich freue mich da einfach auch weiter zu gucken und von mir gibt es einen Daumen hoch. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf jeden Fall schon auf die nächsten Folgen und im Chat hat ja auch einer gesagt, dass es schon eine zweite Staffel gibt und finde ich gut, dass sowas weiter gepusht
Und
wird
die
und
dritte Staffel
weiter.
kommt sogar 2013, zwar erst in Dänemark raus und wird noch ein Weilchen dauern, bis die zweite dann hier auf Deutsch quasi erscheint, die dritte auf Deutsch erscheint, aber gibt auch momentan, glaube ich, nur die erste auf DVD zu kaufen. Also die andere lief ja gerade erst im Fernsehen, glaube ich.
Ja gut, ich bin ja perfekt im Dänischen, von daher macht mir das jetzt längst aus. Ich werde mir das einfach noch auf Dänisch bestellen und das ist einfach kein Thema für mich. Ja, wie gesagt, also mir alle drei Daumen, die ich habe, gehen hoch und ich gucke da weiter und mal was anderes und mal eine schöne Abwechslung zu dem ganzen amerikanischen, englischen Brei, der uns da
Das
serviert
stimmt.
wird.
Wie du gesagt hast, da muss ich auch noch mal sagen, also es ist natürlich schon etwas langsamer erzählt, aber für mich trotzdem nicht weniger irgendwie reizvoll, gerade auch mal dieses sich Zeit nehmen, irgendwie einen Charakter zu entwickeln, ist halt eher doch ungewöhnlich in amerikanischen Serien. In einer amerikanischen Serie hätte man ich glaube, jede Folge geht so Pi mal Daumen eine Stunde, also so an die Stunde ran, hätte man da wahrscheinlich 15 Minuten rausgeschnitten und es einfach mehr Speed aufgebracht, was auch, weil du sagtest, nur für ältere Publikum glaube ich auch nicht unbedingt, weil er zum Beispiel so ein bisschen politisch interessiert ist, wie nachher auch so Entscheidungsfindungen hinter der Tür oder wie politische Entscheidungen getroffen werden, für den wäre das auch was, weil ich finde halt, was die Serie auch wirklich spannend macht, ist zum einen so die Charakterentwicklung, wie gesagt, diese Andeutung TV1 ist für mich so ein bisschen wie aus der Serie The Newsroom. Dann, wie entwickelt sich die kleine Blonde, die Erik so mag, die wird halt dann die Chefreporterin, weil Hanne, die das schon seit, was weiß ich, 30 Jahren gemacht hat und Chefansagerin oder Reporterin war dort, einen zu viel getrunken hat und irgendwie rausgeext wird, obwohl noch nicht so ganz klar ist, wer die nur verpfiffen hat. Die haben alle Ecken und Kanten. Einer meinte, dass der Spin-Doktor sehr interessant ist. Auch der ist auch selbst nach 6 Episoden immer noch unheimlich interessant, weil man erfährt immer so ein bisschen was, natürlich aus der Vergangenheit von ihm, aber auch nicht so richtig. Man weiß nicht so richtig, woran man ist. Finde ich toll gemacht. Für mich, also wer einfach mal gucken will, die erste Episode ist für mich, Alex, ich weiß nicht, wie es dir ging, ist ein Spielfilm. Also meine Verlänge her, es ist trotzdem nur dieser, ne, an die 90, an die 60 Minuten, aber vom Erzählstrang her könnte man das prima solo einzeln gucken, ohne unbedingt jetzt weiter gucken zu müssen. Es ist halt, es steht für sich alleine. Und das ist auch, glaube ich, so, was die Serie ausmacht. Jede weitere Episode hat zwar so eine horizontale Erzähllinie, das heißt also, es gibt so einen roten Faden, der durch alle Folgen hindurchgeht, aber man könnte sie auch nicht unbedingt in linearer Reihenfolge, sondern so ein bisschen gemixt gucken, würde dem Seherlebnis nicht viel nehmen. Erik, für dich war es ja nun, du bist entweder noch zu jung oder du bist nicht auf skandinavische Geschichten so erpicht, obwohl der ja auch viel gute Literatur kommt. Es gibt genügend Krimis. Ich sag nur, die letzte Verfilmung, die du vielleicht gesehen haben könntest, Lars Kepler, der Hypnotiseur, ist ja auch aus dem skandinavischen Bereich.
Nee, das letzte, was ich gesehen habe, war Verblendung oder Verdammnis oder
Von
diese
Lars
ganzen.
Stieg, nicht Stieg, ne? Oder Stieg
Stieg
Larsson, sorry.
Larsson, ja.
Was hat dich nun, sagen wir mal, eher abgeschreckt bei der Folge oder bei der Pilotfolge?
Es war für mich völlig uninteressant, was da nun wer und mit wem. Zum einen wurde hier keiner von den Darstellern für mich irgendwie in eine Richtung aufgebaut, dass ich gesagt hätte, okay, das interessiert mich jetzt wirklich, was mit dieser oder jener Person nun passiert. Es wird auch hier über den Pilotfilm für mich nicht richtig klar, wer ist nun eigentlich die zentrale Figur, ja, um die es jetzt eigentlich geht. Es werden irgendwie parallel mehrere Handlungsstränge erzählt und da wird irgendwie nicht klar, wer ist nur so ein bisschen vorne dran, ja, wen geht es jetzt eigentlich? Also dieser Spin-Doktor, der hat mich auch die ganze Zeit von seinem Look her an Joshua Jackson alias Peter Bishop aus Fringe erinnert, da mit seinem Bart und so, der sah dem manchmal so ähnlich. Ich habe da so, dachte ich manchmal, der kommt jetzt gerade rein. Und als dann dieser Mordfall passiert, dachte ich, als dieser Todesfall passiert ist, dachte ich, okay, jetzt kommt hier ein bisschen Fahrt rein in die Geschichte. Ja, dann war alles wieder vorbei, es plätscherte wieder so dahin. Ja, welches Kleid ziehe ich denn an? Na, hier, da bin ich zu fett geworden. Ja, haha. Ach, das war alles so. Und dann diese ganzen Namen hier, was Alex schon gesagt hatte, Fonsmark, Juhl, Christensen, Hesselbö und Laugesen und ach. Ich wusste gar nicht, wer nun jetzt gemeint ist. Ja, da wurde teilweise, ja, der und der und der und der und das, das und das und mit dem und dem und da war das. Ich hab dann irgendwann schon am Anfang des Satzes schon abgeschaltet. Da wusste ich schon nicht mehr, um wen es jetzt geht. Und ich hatte da übelst Probleme, mich da reinzufinden in diese ganze Serie. Und es hat mich auch nicht irgendwie gerissen, dass ich gedacht habe, oh, das will ich jetzt wissen, wie das jetzt ausgeht. Und hui, wie das mit der Rechnung und mit dem, das ist ja ein Ding. Und wie wird das jetzt gelöst oder wie kommt das raus? Das hat mich überhaupt nicht interessiert.
Also für mich war es, wie gesagt, eher das Gesamtpaket der ganzen Folge und nachher auch der ganzen Serie irgendwie, das schon intelligent gemacht ist irgendwie, dass das halt gut zusammenpasst und deshalb irgendwie doch eben nicht langweilig ist, weil halt, wie gesagt, zum einen halt die Premierministerin als Charakter entwickelt wird, du siehst halt, wie sie dort quasi reinrutscht. Am Anfang der Folge glaubst du, naja, die muss eh gleich zurücktreten, weil sie nicht gut abschneidet und am Ende ist sie halt die Überraschungssiegerin. Und nur weil sie im Moment zumindest die einzig Ehrliche war und eben nicht sich irgendwie verbiegen ließ. Und komischerweise, mich haben die Namen, ich bin ja sonst ein sehr namensaffiner Mensch, mich haben die überhaupt nicht gestört. Vielleicht, weil man es auch gar nicht so muss, weil man es so prima wegdrücken konnte. Wie auch immer. Für mich eine sehr schöne Serie. Ich gucke sie, wie gesagt, bis zu Ende. Ich habe schon die ersten 6 Folgen geguckt und man muss es mögen. Es ist ruhiger erzählt, das auf alle Fälle. Das muss man sich drauf einlassen, aber trotzdem ist es halt ein sehr sympathisches Format. Nicht extrem schnell getrieben, trotzdem intelligent gemacht irgendwie. Nicht langweilig. Ist eine schöne Serie, die man unbedingt mal kaufen könnte.
Was mir noch gefehlt hat, was zum Beispiel bei Serien wie The Newsroom oder The Wire oder weiß nicht alles, da sind halt auch häufig so aktuell politische Bezüge drin, ja, wo du... Oder auch bei 24, selbst bei 24 war es drin, ja, wo bestimmte Situationen dargestellt wurden, bestimmte Personen, die in irgendeiner Weise gehandelt haben, wo du dachtest, oh, das spielt doch auf den und den an, weißt du. Und da fehlt mir halt ganz einfach auch das dänische Wissen der Politik. Vielleicht ist das ja hochbrisant, diese Serie, ja, vielleicht betrifft das ja, vielleicht karikieren die damit aktuelle politische Situationen oder irgendwelche Geschichten. Das fehlt mir halt, ne. Also, deswegen, wenn die irgendwie eine große gesellschaftliche Sache noch mit drin gehabt hätten, mein Gott, die sind da irgendwie in London gewesen, außer irgendeinem Büro und irgendeinem Modegeschäft siehst du von London gar nichts, ja, wenn da wenigstens irgendwie ein gewisser Bezug wäre, wo du sagst, ah, okay, das spielt jetzt in der und der Zeit und das ist momentan die weltpolitische Lage, in der sich das Ganze abspielt. Aber so war das alles nur so Plitsche-Platsche.
Nein, ich glaube aber auch, dass das eher so auf einer abstrakten Ebene spielt. Also, dass man halt das problemlos in jede Zeit rein interpretieren kann. Wie gesagt, es geht halt um diese politischen Verquickungen. Wie kommt man zur Macht? Wie kommt man an seinen Ministerposten? Wie wird man Premierministerin? Und was spielt da alles eine Rolle? Und da ist es nicht unbedingt wichtig zu sagen, jetzt kommt da das politische Ereignis, wo ich es wegnehmen kann. Es gibt nachher noch eine Folge, da kommen auch politische Ereignisse, die man halt auf bestimmte europapolitische Aspekte beziehen kann und auch wahrscheinlich soll. Und da finde ich es auch wieder interessant, einfach mal zu sehen, aus der Sicht eines Politikers. Als Privatmann sagt man halt immer, okay, man würde so und so handeln, aber ein Politiker kann halt nicht immer so handeln, wie er vielleicht privat handeln würde. Und das finde ich schon sehr, sehr interessant und das macht die ganze Sache irgendwie unheimlich spannend. Bleibt uns nur zu sagen, wie gesagt, vom Alex und von mir ein Daumen hoch, vom Erik eher so...
Von mir 4 von 10.
4 von 10, also eher so Richtung neutral. Kauft euch einfach,
würde ich sagen.
Naja, zumindest 1 unter neutral. Kauft es euch einfach mal, beziehungsweise vielleicht hat es ja irgendeiner in eurer Bekanntenkreis die DVD. läuft immer noch auf Arte.
Auf Arte, ne, oder? Also nicht vielleicht irgendwie eine weitere Staffel, aber das wird bestimmt nochmal irgendwo wiederholt. Einfach mal beobachten.
Im Auge behalten und dann wirklich mal gucken. Ich würde euch empfehlen, aber trotzdem so ein, zwei Folgen zu gucken. Es sind zwar 2 Stunden, die ihr dann gucken müsst, aber ich glaube, nach spätestens nach 2 Folgen habt ihr so ein Bild, ob es was für euch ist oder ob nicht. Gut, dann soll es das an Serienbesprechung gewesen sein. Gehen wir nochmal ganz kurz auf das bereits angesprochene Feedback der Hörer ein. Wir haben diesmal gefragt auf Twitter und Facebook. Alle Links, wie gesagt, auf fortsetzungsfolge.net oben rechts zu finden, was denn euer Serienthema in den letzten 14 Tagen so war, was euch besonders beeindruckt hat. Und ich habe mir, du kannst dann ergänzen, Erik, 2, 3 Sachen aufgeschrieben. Zum einen hat Georg gesagt, er guckt momentan Robot Combat League. Ich habe mal gegoogelt, ich wusste gar nicht, dass es so neu ist. Es ist so, ja, die bauen Roboter und kämpfen dann gegeneinander, aber irgendwie so ferngesteuert. Da gab es da mal so einen Film mit Hugh Jackman, glaube ich, wo er so einen Roboter gespielt hat. Jedenfalls ein ziemlicher Trash. Er meint, das ist so schlecht, dass es eigentlich schon wieder ganz cool ist. Einfach mal googeln, bei YouTube findet ihr das auf alle Fälle. Da gibt es auch, glaube ich, die kompletten Filmchen. Das ist mehr so Reality. Dann hat Norman auf Facebook uns gefragt, ob wir den Schweiger-Tatort nur richtig gut fanden. Wir haben am Anfang ja ausgespart und deswegen werden wir hier nochmal kurz drauf eingehen. Sein Fazit zumindest ist, dass er zumindest in gewisser Weise interessanter ist als manches Sat.1 oder RTL-Serie, die wir so besprochen haben, beziehungsweise die jetzt so lief. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe im Vorfeld schon im Spiegel das Interview gelesen. Ich habe jetzt prinzipiell nichts gegen Til Schweiger. Mich interessiert es auch nicht, dass er vielleicht hier und da ein bisschen nuschelt. Mich interessiert es auch nicht besonders, dass er wohl jetzt in jeden Film eine seiner Töchter reinzieht, um die Karriere einfach zu fördern. Ist ja vollkommen legitim. Auch in dieser Folge war seine 16-jährige Tochter, wie auch immer sie hieß, ist auch wieder mit dabei. Ich habe aber nur die ersten 10 bis 15 Minuten gucken können, weil dann ging es mir irgendwie auf dem... Mir hat es nicht so gefallen. Mir gefällt Tatort per se nicht so ganz. Und was mir besonders auffiel, dass so die Eröffnungssequenzen, als es das erste Mal gegen die Bösen geht und die Schießerei, davon abgesehen, dass das ein bisschen realitätsfremd ist, hat mich stark an irgendein Action-Ego-Shooter auch von der Kameraführung erinnert, was mich persönlich ein bisschen abgeschreckt hat. Das fand ich irgendwie nicht abgeschreckt, sondern das fand ich einfach ein bisschen nervig, deswegen habe ich es nicht weitergeguckt. War wohl auch so der Tenor vom Spiegel, dass es halt doch eher so eine Mischung aus Kainohase und Stirb langsam ist. Also irgendwie so ein bisschen zu viel Action und zu viel Herzblut und man merkt schon, dass dieser Film halt mit einem Budget von 1,6 Millionen, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, schon auf die Haut von Til Schweiger geschrieben worden ist. Was jetzt nicht schlecht sein muss, mich persönlich hat es eigentlich nicht besonders angesprochen, weil ich halt den Tatort persönlich nicht so mag. Fangen wir mal mit Erik diesmal an. Wie hast du es empfunden? Du hast es ja komplett auch gesehen.
Ja, um mal einen bekannten Film zu zitieren. Es gibt 2 Arten von Menschen. Die einen, die jede Woche Tatort gucken und die anderen. Ich gehöre zu den anderen, weil jedes Mal, wenn ich Tatort geguckt habe, war der irgendwie total langweilig und hat mich überhaupt nicht interessiert. Und ich kriege das ja jeden Sonntag auf Twitter mit. Das ist ja eine Riesenbewegung da. Ja, Tatort, Tatort, siehst du überall den Hashtag und jeder guckt das. Und wenn ich dann mal reingucke, finde ich den total mies. Und dann liest er auch auf Twitter, ja, das war ja heute wieder totaler Quatsch und Scheiße und so ein Mist. Aber irgendwie guckt es jeder. Und ich sage mir dann halt, nee, wenn mir das nicht gefällt, muss ich das nicht gucken. Und so war es bis jetzt eigentlich jedes Mal auch gewesen. Die letzten guten Tatorte, wo ich noch begeistert war, das war wirklich zu Zeiten von Schimanski, von Götz-George. Und ansonsten dieses, ja, da ist halt so dieses typisch deutsche Beamtentum, was da so gezeigt wird. Ja, diese Ermittlungen, diese Bürokratie und dann immer am Anfang so, hui, jetzt finden wir eine Leiche und jetzt ermitteln wir mal die ganze Folge, wer das denn war. Und das ist so immer dieses Tatort-Schema, zumindest die ich gesehen hatte, und das war einfach irgendwie total langweilig. Und das einzig Interessante ist dann höchstens, wenn es mal in einer Stadt spielt, die man kennt, wo man ein paar Orte kennt, aber ansonsten war Tatort für mich gar nichts. Also es gibt ja manche, die gucken das wirklich, aber okay. Und deswegen fand ich nun gerade auch diesen neuen Tatort wirklich mal erfrischend, erfrischend anders, und ich fand ihn auch gut, ja, das muss ich dazu sagen, weil es eben nicht dieses Schema F war, was sonst immer ist, also hui, eine Leiche, sondern irgendwie war es so, alle im Film getöteten Leute hat er Til Schweiger umgebracht, so gefühlt zumindest, also am Anfang sterben war, weil da irgendwie so eine Aktion da ein bisschen schief geht und der Til Schweiger, der knallt die halt einfach mal alle ab und muss dann auch zu so einer Anhörung, hier, wie nennt sich das, Einsatz von letalen Schusswaffen oder irgend sowas. Ja, dann natürlich die Story mit seiner Tochter. Okay, die hätte man durchaus wegsparen können. Genauso wie die, da war so eine Art Running Gag eingebaut mit so einem Ei, dass seine Tochter sagt halt, ja, du schaffst da noch nicht mal mir ein ordentliches Frühstücksei zu kochen. Also mal ist es total matschig wie roh und mal ist es total fest oder es fällt runter oder irgendwas. Ja, cool ist dann noch sein Partner, den er zugewiesen bekommt. Ich nehme mal an, wird gespielt von Fahri Yardım. Ich hoffe mal, ich habe jetzt hier den richtigen Darsteller gelesen. Also ein türkischstämmiger, nehme ich mal an, Hamburger, der auch richtig schön Hamburger Akzent spricht. Der wird am Anfang verletzt und liegt im Krankenhaus. Und das ist dann so ein bisschen wie bei dieser Serie, weißt du noch, die wir mal besprochen haben, TNT-Serie, wie hießen die nur, wo der eine im Krankenhaus ist und immer mit den anderen über Laptops skypt und so. Weißt du, was ich meine?
Das ist doch der Film mit Denzel nicht, Washington, ne?
Nee, ich meine nicht Film. Ich meine, da gab es eine Serie, auf TNT-Serie.
Ach ja, diese neue.
Ja, genau. Guck mal, ob du das irgendwie noch rausfindest hier, während ich erzähle. Also das waren echt coole Szenen, weil der ist dann auch so ein bisschen überraschend cool gewesen. Der hat seine ganze Wohnung mit Webcams und gesichert und ist so ein bisschen noch Filmfreak, hat DVDs und der hängt halt nun fest im Krankenhaus und würde gerne mitmachen und darf nicht. Und dann wird er auch nachher mit einem Rollstuhl noch mit rausgenommen. Und natürlich fliegen ganz schöne Fetzen, es wird viel geschossen auch. Aber das finde ich halt auch ganz gut. Also es geht halt wirklich mal ab und es ist halt nicht dieser dröge Tatort, der sonst immer ist. Ich meine, es ist jetzt kein top guter Film. Ja, es ist jetzt nichts, was ich mir aufnehmen würde oder auf DVD kaufen würde und nun irgendwie mehrmals im Jahr angucken will, weil der so gut ist. Es ist einfach eine gute Abendunterhaltung gewesen, im Gegensatz zu dem, was ich dort sonst auf dem Sendeplatz geboten bekommen habe. Und das sag ich, der ich Til Schweiger nicht besonders leiden kann. Also von daher, Alex, wie hast du das gesehen?
Also ich bin ja eigentlich schon so ein regelmäßiger Tatort-Gucker. Ich finde es eigentlich eine ganz schöne Angewohnheit, so Sonntagabend dann nach dem Essen schön auf die Couch und dann den Tatort gucken. Klar, gibt es schon mal beschissene Tatorte, das ist wohl richtig, wo man sich wirklich langweilt, aber gibt auch viele gute, also da muss man schon mal, das muss man schon mal sagen. Und der jetzige mit Nick Chiller, da betreten sie wirklich Neuland, weil der wirklich absolut actionlastig ist und es sofort zur Sache geht und so ein bisschen, ja, mehr wie gesagt, actionlastig hoch drei ist. Also das ist schon Neuland für einen Tatort. Was aber dem alles nicht unbedingt schlecht tut. Also es war wirklich sehr erfrischend und sehr, sehr gut gemacht. Hat mir auch gefallen. Was mein Lieblingscharakter war, was der Erke auch schon gesagt hat, ist der Partner vom Nick. Der hat wirklich so eine Hamburger Schnauze. Also, der ist schon cool drauf. Also der gefällt mir auch. Da freue ich mich auch schon wieder, wenn dann wieder der Neue kommt, dass er dann wieder da mitspielt. Und der gefällt mir echt gut. Also Hamburger Schnauze, das macht immer Spaß in so Filmen. Alles in allem echt ein guter Tatort, eine gute Story. War auch viel Witz dabei, wo er dann irgendwann mal irgendwo stand und seinen Namen da gesagt hat und dann irgendeine Rezeptionsfrau dann den Namen nicht verstanden hat und dann hat er irgendwie halt gesagt, ja, er nuschelt immer ein bisschen, was ja ihm irgendwie angekreidet wird, dass er so ein Nuschler ist und da hat er sich selber auf die Schippe genommen. Also schon alles so ganz gut gemacht. Was mich ein bisschen abgeschreckt hat, war zum Beispiel diese eine Action-Szene, wo der da an diesem Bus da reingehechtet ist. Da hat man schon gesehen, dass das so ein bisschen vor der blauen Wand gemacht wurde und dass sie da ein bisschen too much aufgedreht haben. Also da haben sie da ein bisschen zu viel gewollt und es war ein bisschen zu viel des Guten. Aber da gucke ich gerne drüber hinweg. Wie gesagt, alles in allem war es ein guter Tatort, war sehr kurzweilig, hat Spaß gemacht und ich freue mich echt. Also ich war auch am Anfang und im Vorfeld ein bisschen skeptisch ich mag den Jungen nicht so gern, Til Schweiger, aber da hat er mir echt gefallen, also ist eine gute Sache und ich freue mich auf den nächsten, von daher alles gut, also ich kann da eigentlich keine Kritik äußern, im Gegensatz fand es echt gut.
Der hat ja auch die höchsten Einschaltquoten, glaube ich, aller Zeiten bekommen.
Nein, das stimmt nicht.
Nee, nicht.
Stimmt halt nicht.
mit die höchsten Einschaltquoten. Hoch, sag mal, für das Format. Und man sagt ja auch so, der neue Schimanski, da wird er nicht rankommen. Also Schimanski war, glaube ich, ist ja nicht unsere Zeit gewesen. Also ich kenne Schimanski nicht mehr in seiner Blütezeit damals. Aber da war ja auch so ein Arschloch anscheinend und so ein Haut drauf Typ. Ich glaube, da kommt er nicht ran, aber er macht echt einen guten Job und werde ich weiter gucken auf jeden Fall. Auch ganz lustig, habe ich auch jetzt gesehen, müsst ihr vielleicht mal gucken auf WDR, da war der Nick Chiller, also der Til Schweiger und der andere Kollege beim Ditsche im Grill gewesen kurzer Auftritt, können wir vielleicht mal verlinken oder sowas, kann man auf WDR auch sich noch angucken auf der Mediathek mit dem DJ, wo der dann reinkommt und dann, wo der DJ halt halber durchdreht. Das war auch dann direkt an dem Sonntag gewesen dann. Und dann hat der DJ halt sich auch ein bisschen abgelassen oder hat abgelassen über den Tatort und dass er den ganz gut fand und so. Und war ganz lustig, war ganz lustig.
Ja. Also das Zitat, was du meintest, das lässt mich auch immer wieder schmunzeln hier, wo der da zu der Frau kommt und soll so seinen Namen sagen und die so, Schiller, ah, wie der Dichter. Und er so, nee, mit einem T vorne, Schiller, ich nuschel ein bisschen. Das war echt gut. Und dann, wenn du jede Woche Tatort guckst, da kannst du mir das ja wahrscheinlich mal beantworten. Der war ja nun, ich sag mal so, von der, also da geht es halt auch um eine Kinderprostituierte, die halt erpresst wird, weil der ihre Schwester da auch mit gekascht worden ist. Und damit ihre jüngere Schwester nicht arbeiten gehen muss, übernimmt sie halt quasi alle Schichten für die mit und so. Und das ging ja schon doch in eindeutige Richtung. Also da wird ein Til Schweiger von einem Kind einen Blowjob angeboten. Ja, ich weiß nicht, hast du sowas im Tatort schon mal gesehen? Das fand ich irgendwie ziemlich krass, die Szene da um die
Nee, ich
Uhrzeit.
sage ja, die gehen da halt schon in eine neue Richtung und das war für mich auch neu, also Neuland. Ich glaube, das ist auch für den Tatort Neuland, dass sie da so extrem in diese Richtung gehen.
Das war ja auch
Aber
eine Kritik im Spiegel. Also die versuchen ja auf der einen Seite eine neue Zielgruppe anzusprechen, die jünger ist, also die junge Zielgruppe sozusagen. Auf der anderen
ja,
Seite ist
genau wie
natürlich,
mich.
ja, auf der anderen Seite ist Til Schweiger natürlich auch nicht mehr der Jüngste. Aber wahrscheinlich ziehen sie jetzt erstmal das Durchschnittsalter von, weiß ich, über 60 auf Mitte 50 oder irgend sowas runter. Aber was ja schon mal nicht so schlecht ist. Übrigens die deutschsprachige Serie, die du meinst von TNT-Serie, ist die deutschsprachige Serie mit dem deutschen Titel At a Friend.
Ah, genau. Ich habe übrigens, während der Tatort lief, hatte ich auch immer mal auf Twitter geschaut gehabt, den Hashtag verfolgt. Ja, dachte ich, okay, wenn ich jetzt schon mal das gucke, dann kann ich das auch machen. Und das war so ungefähr der Effekt, wie wenn du Wetten, dass guckst. Ja, da kamen wirklich absolut tolle Kommentare, wenn du den Hashtag verfolgt hast. Also da waren dann solche Sachen, da musste ich mich echt kaputt lachen. Zum Beispiel hat einer geschrieben, ja, dieser Chef vom Til Schweiger, der ist ja ganz cool, aber der müsste die ganze Zeit so rumschreien wie der Chef von Sledgehammer. Also der müsste immer durch die Gegend schreien, Jella! Oder sowas. Und lauter solche Kommentare waren da drin. Gerade wenn dann
Aber
irgendwas
ein
Komisches.
abartig hessisches Büro oder Büroebene, was sie da gehabt haben.
Ja, das sah aus wie so
Also
eine
das,
Turnhalle oder
ja,
sowas.
weiß auch nicht, was das, also was ich dabei gedacht
Oder wie ein
habe.
Reinraum. Wenn wir einen Reinraum bauen, dann hast du so eine
Also,
Reinraumdecke da. So
unglaublich.
ähnlich sah das
Aber
aus. Und dann immer
muss
so
man
ein
gesehen haben.
Orangefilter. So ein
Ja.
Orangefilter wie bei CSI da drüber. Ne? Nee, aber kann man anbieten. Also auf meiner Dinner-Skala hat er irgendwie so, weiß nicht, 6,5 von 10. Also ist okay, kann man gucken, ist nett, macht Spaß und im Gegensatz zu den anderen. Also vielleicht kann ja der Alex uns mal Bescheid sagen, wenn da wieder ein neuer kommt, weil da ist ja, wenn ich es richtig
Ja.
verstanden habe, dann kommt ja jede Woche irgendwo, sind die woanders. Also was mich interessieren würde, Wotan Wilke Möhring, wenn der dran ist, der ist ja auch Hamburg und halt Til Schweiger.
Ja, und was auch interessant werden wird, ist auf jeden Fall der Ullmann und
Weimar, ne? Weimar sind die, oder?
die Anna. Das wird auch, glaube ich, lustig und interessant. Mal gucken.
Sind die in Weimar, oder?
Keine Ahnung, wo die sind.
Weil ich habe gelesen, irgendwie kommt doch irgendwas mit Weimar, ne?
Ja, kann gut sein, dass die da hinpassen, ja, klar.
Für den Erik, am 28. April taucht der Wotan auf. Da
Habe ich
kannst.
vorhin schon gesagt
Naja,
bei
nee,
den
weil du
News.
gefragt hast, weil du sagtest, du wolltest um Alex im Bilde
Das
behalten,
vergesse ich
im
bis
Laufe
dahin, deswegen
behalten.
der
Ach
Alex,
so.
den höre ich vorher nochmal. Der kann mir dann sagen, Erik, übrigens am Sonntag, ne, weiß Bescheid.
Ich denke dran, ja.
Ja, wir haben natürlich nicht nur auf Facebook Reaktionen bekommen auf meine Anfrage heute, was denn so eure Themen waren, sondern auch auf Twitter. Da zum einen der Stefan Giesbert von den lieben Kollegen vom Sneakpot, der hat geschrieben, für ihn ist es auf jeden Fall Veronica Mars, The Movie. Ich weiß, dass er ein großer Veronica Mars-Fan ist, also der freut sich auch auf den Film. Und gucken wir mal, drücken wir alle mal die Daumen und ja, was haben wir noch? Die Anne, genau, die Anne aus Jena, die habe ich auch schon mal persönlich getroffen, die hat auch geschrieben, und zwar hat sie geschrieben, ihr Thema war das Jenke-Experiment. Ich weiß nicht, ob das von euch jemand kennt.
Ja, das ist ein Journalist, der hat irgendwie, keine Ahnung, ein Vierteljahr lang gesoffen bis zum Abwinken und geguckt,
Genau.
also wie er quasi auf Alkohol reagiert und dann gemerkt, dass er nach dem Vierteljahr schon echt Probleme hatte, wieder wegzukommen von der Flasche. Also im Prinzip Fazit, trinkt nicht zu viel, weil in dem Vierteljahr könnt ihr schon alkoholabhängig sein.
Er hat also, ich habe mir das mal zusammen gegoogelt, ich habe sie auch nochmal gefragt gehabt, was sie damit meint. Also es war ein TV-Experiment von der Art von Super Size Me, was ja diese amerikanische Dokumentation von Morgan Spurlock war, der ja einen Monat lang Fastfood essen wollte. Hier hat der Reporter Wilmsdorf hat quasi, wie es hier beschrieben wird, den Schädel hingehalten und hat versucht, im Suff zu leben für 4 Wochen und hat sich da mit der Kamera begleiten lassen. Und das fanden wohl alle irgendwie ziemlich abartig und schockierend. Die Anne nämlich auch. Dann hat die Anne noch geschrieben, der Minister, das lief ja auf Sat.1. Die Reaktionen, die ich so mitbekommen habe auf Twitter und so weiter, die waren eigentlich durchweg begeistert, kann man vorsichtig so sagen. Also die waren eigentlich alle sehr angetan davon. Von diesem Experiment hier auf Sat.1 und hat irgendwie keiner so richtig damit gerechnet, dass Sat.1 jetzt auf einmal so ein Kaninchen aus dem Hut zieht. Ich habe es selber noch nicht gesehen, ich habe es aufgenommen, ich will es auf jeden Fall noch gucken, weil ich habe jetzt hier in der Vorbereitung für den Podcast, habe ich ja die anderen Serien alle geguckt. Deswegen ist es erstmal zurückgestellt. Können wir ja im nächsten Mal noch drüber reden, so wie wir jetzt über einen Tatort geredet haben.
Genau.
Vielleicht können ja die werte Hörerschaft, vielleicht könnt ihr ja schon eure Kommentare unter die Folge schreiben, wie ihr denn den Minister fandet. Ja, dann sind wir ganz aktuell. Und das war es eigentlich schon von Twitter.
Also beim nächsten Mal einfach kurz vor dem Aufnahmen nochmal Twitter und Facebook im Auge behalten oder uns einfach mal liken, beziehungsweise ja, ne, hinzufügen.
Oder Audiobuch wird auch immer gern genommen.
Ja, Audio erklären wir aber jetzt nicht, könnt ihr die Anfangsfolgen nochmal, ne, und ansonsten Twitter. Und ansonsten war es das diesmal. Beim nächsten Mal vielleicht, wenn die Haie Anne-Marie wieder freigeben, wieder mit Anne-Marie. Da wird es so viel weg schon mal wieder mal eine deutsche Serie mitgeben. Wir verraten noch nicht was. Ist aber was Nettes. So viel kann man eigentlich schon mal sagen. An dieser Stelle wieder der Aufruf. Wer unseren Podcast mag, darf gerne Flatter klicken. Oder wenn er uns auf andere Weise helfen will, nutzt einfach den Amazon Affiliate Button zu finden auf fortsetzungfolg.net oben rechts. Beim nächsten Einkauf auf Amazon. Vielen Dank. Und wer jetzt immer noch nicht genug an Serien hat, der geht einfach auf fortsetzungfolg.net. Dort gibt es noch viel, viel mehr. In dem Sinne würde ich sagen, verabschiede ich mich und sag mal so, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ja, tschüss.
Wieder geballter Beute.
www.fortsetzungfolgt.net
And make sure to tell all your friends about it too. And tell your parents. And make sure to tell them to tell their friends and then tell their children about it too. And then tell all your relatives. In fact, just go ahead and spam everyone you know through whatever means necessary. Spam them through email, by Facebook, by phone, by text, by postcard, by fax.
Peter. Ja, wie er Peter Bishop erinnert hat, obwohl etliche Jahre jünger, vielleicht 40 Jahre vorher. Ja. Nein, ich meine Peter Bishop, als er 40 Jahre jünger war.
Du meinst nicht, nee, ich
meine
nicht
er meint
alten,
doch,
jung.
Ach, du meinst nicht Walter Bishop, du meinst wirklich Peter.
Ja, genau. Ja, der, so, mit, der hat doch genauso einen Bart
ja,
und so
gut, also,
Mantel und so. Und vergleich die mal, guck doch hier mal nur auf das Bild hier.
Naja, wie auch immer.